Ihr hört Beats and Treats, Deutschlands nerdigster Producer-Podcast mit The Breed und Gästen. Heute in der Show Rap- und Pop-Produzent Unique.
Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist The Breed. Wir sind zurück. Beats and Treats, Deutschlands nerdigster Producer-Podcast im World Wide Web. So, alles vom Tisch. Und ich weiß, dass ich euch was versprochen habe und sich jetzt Leute schon fragen, okay, wo bleibt denn eigentlich diese Folge, die uns allen versprochen wurde, über Akustik, Studioakustik. Ihr müsst ja mittlerweile wissen, dass ich mich selber nie an meine eigenen Termine halte, also ich weiß gar nicht, warum ihr überrascht seid, aber wir hatten tatsächlich so ein bisschen Probleme. Zeitlicher Natur, es war dann nämlich noch Musikmesse und der Lukas, mit dem ich das machen wollte, der konnte dann nicht und dann kam noch Corona dazwischen und eigentlich hatte ich schon die ganze Zeit einen neuen Gast im Kopf und wir wollten schon letzte Woche die Folge aufnehmen, aber es ging nicht, weil er dann auch Corona hatte, aber jetzt ist er da und deswegen gibt's heute schon die Folge von übermorgen und morgen, also beim nächsten Mal in irgendwann, gibt's dann die Folge, die jetzt eigentlich kommen wollte. Ich hoffe, ich habe jetzt alle komplett verwirrt. Egal. Auf jeden Fall, also wer noch Fragen zum Thema Studioakustik hat und die noch loswerden will, gerne per E-Mail an feedback@beats-treats.net oder wenn es ganz schlimm ist und ihr noch keine E-Mails schreiben könnt, weil ihr das noch nicht gelernt habt, dann könnt ihr auch zur Not mir per Instagram schreiben. Aber ich kann nicht garantieren, dass ich dann nicht irgendwie hinten runterfällt, die Frage. Also, könnt ihr immer noch machen. Sind schon eine Menge Fragen gekommen, aber wer noch irgendwas hat, schickt es ein. Heute neue Folge und zwar mit dem lieben, guten Unique aus Berlin.
Aus Berlin. Gebürtiger Aachener, in Berlin lebend.
Das ist ganz wichtig. Also auch ein sogenannter Zugezogener, der allen Berlinern, auf den echten Berlinern quasi die Wohnungsplätze wegnimmt.
Genau.
mein Lieber, ich freue mich. Lass uns ganz kurz mal so ein bisschen quatschen zu dir, was du so gemacht hast. Das ist nämlich tatsächlich eine Menge. Bist auch so ein bisschen mit der Erste bei uns im Podcast. Jetzt mal also der erste Gast zumindest, jetzt mal von Schuko und so abgesehen.
Der, sozusagen die Nummer eins.
Nee, du bist nicht der erste Gast, aber du bist der Erste, der tatsächlich so auch neben der Hip-Hop-Welt eher so ein bisschen auch aus dieser Pop-Welt noch mitkommt. Das finde ich auch super spannend. Deswegen erzähl mal so ein bisschen ganz kurz, was so deine Highlights sind. Also du hast zum Beispiel für Jamul was produziert. Was hast du für Jamul produziert? Die Nummer heißt, hast du mehrere produziert oder?
Tatsächlich für Jamul nur einen Song. Scheiß drauf hieß die Nummer.
Ja.
Die haben wir, ich glaube, 2019 auf Santorini gemacht.
Ja, da wart ihr in einem Camp oder was?
In einem Life is Pain Camp mit PS Sports.
Ah, wer war da noch alles mit dabei?
Wer war da mit dabei? Ich glaube, PA war dabei. Jamule. Wer war noch dabei? Ich glaube, die Entourage von PA war dabei. Also zwei Homies / Manager.
Mhm.
Und.
Aber du warst der einzige Produzent sozusagen?
Nee, tatsächlich nicht. Ich war mit Josh da, mit Mixo.
Ah, alles klar, alles klar. Grüße auch an dieser Stelle an Yoshimitsu. Dann hast du auch für Mo Phoenix eine ganze Menge Sachen gemacht, so die größten Sachen, so Aisha und Mama Baba zum Beispiel. Und Casey Rebel, sein, könnte man sagen, Mainstream Breakthrough, ist das richtig? Mit Bist du real, war das so sein Mainstream Breakthrough?
Ja, ich sehe das nach wie vor als Breakthrough-Song. In der Zeit, wo der released wurde, war das auch der Sabotage-Song, weil er als Hip-Hop-Künstler sich da auf ein sehr dünnes Eis gewagt hat, wo man als kredibiler Spitter, sag ich mal, nicht ganz einfach drauf kann. Wahrscheinlich einer der ersten Songs, der so ein bisschen die Tür geöffnet hat für Leute, die dann anfangen zu singen.
Ja.
Ursprünglich auch ein Mo Phoenix Song gewesen und dann ist Casey draufgesprungen als Sänger tatsächlich. Aber er hat auch super war.
Aber er hat da auch gerappt da drauf.
Es war ja so halb Rap, halb Singen.
Ja. Und es war auf jeden Fall, also ich sag mal, können wir ja offen reden, ne? Also der Cheesiness-Faktor bei diesem Song war auf jeden Fall schon extrem hoch, ne? Kann man schon sagen. Aber das war damals, ich erinnere mich da wirklich dran, so, dass das auch Thema war in der gesamten Rap-Szene. Also kann man das machen? Ist das cool? Ist das noch kredibil? Bliblablub. Aber jetzt in der Retrospektive betrachtet, ist es tatsächlich alles, was danach gekommen ist, also Oleg Sesh sein magisch und alles, was irgendwie dann kam, ist im Prinzip so ein bisschen die logische Weiterentwicklung dessen. Und heutzutage ist es ja völlig normal. Also jeder kredibile Rapper, sage ich mal, kann irgendwie so eine Nummer rausbringen, ohne dass das jetzt irgendwie sein Todesurteil in der Szene ist, wenn es diese Szene überhaupt noch so gibt, von der wir da jetzt sprechen, weil es ist einfach mittlerweile ist Rap Pop geworden.
Ja, genau.
Das ist einfach so und deswegen, aber das war damals, glaube ich, genau diese Umbruchphase. Deswegen sehr, sehr wichtiger Song, wenn auch mega umstritten. Ich habe auch gesehen, du hast mir geschrieben, dass du auch mit Helene Fischer gearbeitet hast und mit ich weiß nicht, wie man sie ausspricht.
Una.
Una. Das ist diese GZSZ-Schauspielerin.
Die ist definitiv sehr, sehr nette. Mit der arbeite ich immer noch. Wir arbeiten gerade auch an dem aktuellen Album, haben wir was gemacht. Es war ursprünglich ein reiner Una-Song. Und dann haben wir den neu geschrieben. Da weiß ich noch, wie wir die Strophen neu geschrieben haben. Ist ein mehr oder weniger ein Remix eines kenianischen Songs von einer kenianischen Band, die Sauti Sol heißt, den wir im Prinzip geremixed haben. Die Hook wurde übernommen und dann haben wir neue Strophen geschrieben und dann irgendwann hieß es, Helene Fischer möchte die Strophe machen für ihre Weihnachtsshow. Ich glaube, das war die Weihnachtsshow. Und dann wurde sie einfach aufgenommen. Ich war nicht dabei, ich habe die Dame nicht kennengelernt. Aber ich freue mich natürlich über den Credit.
Hast du das ganze Album gemacht oder hast du nur den einen Song gemacht oder waren es mehrere Songs auf dem Album?
Also für Una habe ich den Bärenanteil vom Album gemacht. Da habe ich ganz, ganz viele Songs gemacht.
Krass, das ist ja was total, anderes jetzt, sage ich mal, ne? Als so der klassische Rap. Lass uns vielleicht, bevor wir dann in die eigentliche Thematik reinsteigen wollen, lass uns noch ein bisschen mehr über deinen Werdegang reden, weil ich finde das super spannend, auch damit die Leute wissen, wir haben uns das ist schon eine ganze Weile her, ne? Haben wir uns auf Lex Barkeys Geburtstagsfeier kennengelernt.
Ja, bei seinem 25.
Genau. Also vor 4 Jahren ungefähr.
Ja, ungefähr.
Grüße an der Stelle auch nochmal an Lex. Und ansonsten, wer nicht weiß, wer Lex Barkey ist, hört die fantastische Folge mit Lex Barkey über Mix und Mastering. Da haben wir gesprochen. Ansonsten haben wir uns, glaube ich, auch danach noch ein, zwei Mal bei Lex lustigerweise irgendwie gesehen. Da warst du auch bei irgendwie in der Session. Hast dabei nicht, also zumindest in diesem Studiokomplex von ihm. Und hast da, glaube ich, irgendwie mit irgendwem eine Session gehabt. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. Und da habe ich schon gesehen, dass du auf jeden Fall jemand bist, der, sag ich mal, nicht nur, ich meine das gar nicht abwertend, der nicht nur irgendwie so Knöpfchendreher ist, sondern dass du auch auf jeden Fall eine ordentliche Portion Piano-Skills und Musik-Skills hast. Also noch so ein bisschen alte Schule. Erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen und womit hast du angefangen?
Ich habe relativ früh angefangen mit Klavier. Ich hatte das Glück, Eltern zu haben, und die habe ich immer noch, relativ früh ihren Teil der Förderung richtig gemacht haben. Sprich, ich habe mit 2 oder 3 angefangen, mich für Musik zu interessieren. Ich hörte auch immer Geschichten, dass ich vor dem Familienradio rumgehüpft bin und zu Musik gesungen habe und getanzt habe. Und es fing relativ früh an, dass ich ein eigenes Keyboard hatte und dann auch sehr schnell verstanden habe, wie man das Ding bedient, mehr oder weniger. Und mein Vater, oder beziehungsweise meine Mutter und mein Vater, die erzählen die Geschichte, dass ich sehr schnell griechische Musik, ich bin ja Grieche, spielen konnte. Also Melodien einhändig spielen konnte. Und ja, dann ging es halt immer so weiter. Dann habe ich ein größeres Keyboard bekommen. Dann habe ich irgendwann, mit 10, als ich schon relativ gut spielen konnte, nochmal Unterricht genommen für ein paar Jährchen, glaube ich, 6, 7 Jahre. Ein bisschen Jazzklavier gelernt. Dann hatte ich wieder unglaublich großes Glück und hatte eine argentinische Musiklehrerin, die komplett unkonventionellen Unterricht mit mir gemacht hat.
In der Schule oder die
Klavierlehrerin? Das war eine Musikschule, die Musikschule.
Ah, okay.
Die Musikschule, die Klavierlehrerin hat dann im Prinzip, die hat relativ früh gemerkt, dass ich nicht dieser typische, der Schüler sitzt da und lässt sich von der autoritären russischen Klavierlehrerin peitschen, dass ich nicht dieser Typ bin, und hat dann früh angefangen, mit mir Songs zu analysieren, meine Lieblingssongs, Chris Brown, und damals waren das ganz viele Underdog-Produktionen, R&B-Sachen.
Ja.
Relativ komplexe musikalische Sachen, die haben wir dann analysiert, und meine Hausaufgabe war es nicht, irgendein Stück vom Blatt zu spielen, was ich sowieso relativ schlecht konnte, sondern die Songs zu analysieren, wie der Bass läuft, wie die Harmonien sind, wie das Voicing vom Klavier ist. Ja, ich erzähle die Geschichte unglaublich gern, weil ich wünschte, die Lehrerin würde für immer leben und alle Menschen unterrichten.
Wow. Das ist so krass. Ey, das ist so. Ich habe ja selber genau auch diesen Werdegang gehabt. Ich bin mit 6 angefangen, Klavier zu spielen oder Klavier zu lernen, dann, weil mein Stiefvater der war Klavierbauer und so, ne? Und da lag das ein bisschen nah. Und das hat mir auch Spaß gemacht, aber ich habe dann halt wirklich irgendwann die Lust, also die Motivation verloren. Nicht mal die Lust zu spielen, aber die Motivation. Und ich sag immer jetzt, wenn mich Leute fragen wegen ihren Kindern, so, ja, die will jetzt Klavier lernen und so, wie das, denke ich immer so, ich habe mich auch mit ganz vielen Klavierlehrerinnen und Lehrern unterhalten, weil mein Stiefvater jetzt mit einer Klavierlehrerin zusammen ist.
Oh,
und das ist super. Und dieser Ansatz ist genau den, wo ich denke, so, ey, du musst die Kinder. Die Aufgabe einer Klavierlehrerin, also wenn du jetzt nicht die Ansage kriegst, mach jetzt aus dem Kind irgendwie den nächsten Rachmaninow oder das nächste Pianisten-Wunderkind, so, dann ist die Aufgabe doch, bring dem Kind einfach musikalisch Begeisterung für Musik irgendwie bei und behalte die vor allen Dingen am Leben, so, ne?
Ja.
Und das wäre so geil gewesen. Ich hatte damals eine nette Lehrerin, aber so eine, die halt auch nur so, ja, okay, na, dann bring doch mal irgendwie, dann lass uns halt auch mal irgendwie Michael Jackson Pop-Song mal spielen. Aber dann musst du aber auch noch die russische Mazurka spielen oder so, weißt du? Also es war immer so ein Trade-off. Und dann habe ich am Ende nicht gelernt. Und das ist so ein geiler Ansatz. Wenn jemand gar nicht kommt mit, ey, es geht nicht darum, dass du es spielen kannst nachher, sondern schon merkt, ey, da ist jemand, der will eigentlich selber Musik machen, ne? Der will
Musik machen.
Genau.
Musik erfinden, also schöpferische Tätigkeit.
Genau.
Ja.
Und dann verstehen, okay, ich gebe ihm die Tools an die Hand und versuche ihn darin besser zu machen. Ey, lieben Gruß an deine Lehrerin, das ist echt.
Frau Sanchez, ja.
Das sollten alle Klavier- oder Musiklehrer generell sollten das hören, so. Das ist,
ja, ich bin ehrlich, ich habe zu der Thematik generell natürlich Bildung, wie geht man mit Bildung um, wie geht man mit Kindern um in der Schule und so weiter. Da habe ich definitiv schon öfter drüber nachgedacht und auch mit sehr cleveren Personen geredet. Man sollte vor allem, wenn es um Kunst geht, dieses Menschen irgendwas einfach in den Kopf stecken, und zwar egal, wo sie herkommen, egal, was für eine Erziehung sie genossen haben, das funktioniert nicht. Also wenn du, ich habe auch gemerkt, ich war vielleicht einfach anders als die anderen, aber auf den Musikabenden der Musikschule haben alle halt dieselben Songs gespielt.
Mhm.
Und ich war der Einzige, der, keine Ahnung, einen irischen Marsch gespielt hat oder so. Erstens, ich war der Einzige, der nicht vom Blatt gespielt hat, weil ich das sehr ungern gemacht habe. Und die Lehrerin, anstatt mir zu sagen, du musst das machen, hat halt gesagt, ja, wir müssen trotzdem dran arbeiten, dass du Noten lesen kannst, aber das muss nicht dein Hauptfokus werden.
Mhm.
Was ich meine, und das ist.
Aber das setzt natürlich was voraus, ne? Das setzt natürlich auch das Wissen und Können voraus der Musiklehrerin, auch von diesem, sag ich mal, gelernten Bildungsplan abzuweichen und auch die Skills zu besitzen. Dass sie dann auch sagen kann, okay, lass uns das Ding mal analysieren. Lass uns mal Jazz oder Popmusik wirklich analysieren und dann auch das wieder kindgerecht sozusagen aufzubereiten.
Ich war nicht mehr so jung, also ich war schon so 16, 17. Das war kurz vor der Abi-Zeit, sage ich mal, wo ich relativ deutlich mit der Lehrerin kommuniziert habe und meinte, ich habe keine Lust, das zu machen. Ich meinte auch, ich war auch relativ früh, das erzählen mir meine Eltern auch immer mit einem Grinsen im Gesicht, ich war relativ früh der Typ, der gesagt hat, wieso muss ich beim Klavierspielen gerade sitzen, wenn ich das Klavier nur spiele, weil ich meine Emotionen ausdrücken möchte. Also ich habe es natürlich nicht so clever ausgedrückt, aber meine Mutter sagt, du hast dich immer gewehrt gegen diese Regeln, die es gibt beim Klavierspielen. Du musst immer mit dem Bauchnabel zum mittleren C sitzen, du musst immer gerade sitzen. Und ich meinte, ja, aber ich möchte nicht mit der Lehrerin arbeiten oder bei ihr Unterricht haben, weil sie mich zwingt, gerade zu sitzen. Ich möchte nicht gerade sitzen. Und das ist so eine leicht anti-autoritäre Haltung, die habe ich immer noch. Ja. Aber ist gut ausgegangen für mich. Also ich hatte, die Lehrerin hatte Spaß, ich hatte Spaß, ich habe weitergemacht. Ich weiß, dass viele in dem Alter einfach verschreckt werden durch genau diese Regeln. Viele verlieren die Lust an der Musik und das darf niemals passieren. Niemals,
da,
wirklich.
Das ist krass, ja. Ich hatte neben dem Klavierunterricht, der klassischen Ausbildung da, ne, habe ich im Knabenchor gesungen, in so einem relativ professionellen Knabenchor, kein Scherz. Es war so ein bisschen sneaky, weil ich irgendwie wusste, dass ich dadurch an das Landesgymnasium, das war so, also so irgendwie so ein bisschen elitäres Gymnasium und meine Eltern wollten, dass ich da wahrscheinlich, also ich dachte mir, dass meine Eltern das bestimmt freut, wenn ich da hingehe an so ein schlauen Gymnasium. Mhm. Und wenn du in diesem Chor warst, dann musstest du aber nicht noch zwei zusätzliche Fremdsprachen machen und du musstest auch keine Aufnahmeprüfung machen, weil du dann sozusagen automatisch, wenn du eine Eignung für Gymnasium hattest, bist du da drauf gekommen. Also war das schon sozusagen, und ich war eh schon in dieser Grundschule, die dann sozusagen, das war halt auch irgendwie passend vom Weg her und ich wollte ganz gerne auf die Schule, da dachte ich, ach komm, dann singe ich in diesem Chor mit und das ist okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das dann gemacht bis zur 10. Klasse. Und ich habe es eigentlich, wenn ich rückwirkend betrachte, ich habe es eigentlich gehasst. Richtig, ich habe es wirklich gehasst, weil ich weiß nicht ganz genau, ob ich die Geschichte im Podcast in einer Folge schon mal erzählt habe. Also falls ich es schon mal erzählt habe, sorry, ich wäre alt. Aber erzähle sie jetzt trotzdem nochmal, weil sie gut passt. Mhm. Ich glaube, ich bin dann so in der 5. Klasse oder vielleicht war es auch Ende der 4. so gleich so beim ersten größeren Auftritt beim Mozart-Requiem bin ich dann umgekippt. Einfach so, ich vorher irgendwie wahrscheinlich rumgetobt oder so, ich weiß nicht, ich habe es gar nicht mehr mitgekriegt. So. Ich habe nur noch beim...
Oder aus Protest einfach
aus Protest,
fallen lassen.
Beim Agnus Dei, also beim, ich glaube, das heißt auf Lateinisch, lege dich nieder, also beim Beerdigungssong bin ich in die Posaune gekippt. Und das war für mich dann, danach war das eigentlich nur noch purer Horror. So, es war nur noch dieses ganze Chor, Frack anziehen, irgendwie auf die Bühne gehen, ganz immer dieses geschniegelte Kind, diese alle sehen gleich aus und keiner darf einen Mucks machen und das war ja immer so ein bisschen dieser elitäre Anspruch auch, ne? Und ich habe das gehasst und ich habe habe Tode gelitten bei diesen Auftritten, so weil ich dann immer Schiss hatte, wieder umzukippen und weißt du, geil was. Also es war so
Trauma, ganz,
so richtig Trauma so. Und das Krasse war parallel dazu.
Ich wusste es, dass du das sagst. Ich wusste es einmal.
Und parallel dazu habe ich angefangen zu rappen und Rapmusik zu machen. Und da bin ich halt einfach alleine.
Das passt ja gut zusammen. Ja. Vom Falsetto im Knabenchor.
Genau. Und da bin ich alleine auf eine Bühne irgendwie vor, was weiß ich, 300, 400, 500 Mann und habe Freestyle gerappt. So. Und es hat mich überhaupt nicht angehoben. Und so, es war, weil ich mich bewegen konnte, ich konnte anhaben, was ich wollte, ich konnte machen, wie ich bin, so, ne? Und in dieser Klassikwelt bist du immer in diesem, du musst so und so sein. Ich habe letztens auch mit Flokalist, das ist ein Produzent, der sehr, sehr viel in diesem Lo-Fi-Kram macht, der im Orchester spielt und dort erste Trompete ist, also sehr und auch so einem krassen klassischen Orchester und da so Solos und so spielt. Mhm. Und er sagt auch, das ist halt krass so, wie das zwei völlig verschiedene Welten sind und wie du so dort einfach nur gemessen wirst an, wie funktionierst du, kannst du ja. das alles so, wie das gefordert ist und ist das alles so, wie das sein muss und benimmst du dich entsprechend auf der Bühne? Danach ist auch alles egal, ja? Also dieselben Lehrer, die ich dort hatte oder die Chorleiter und so, ne, die dort quasi da standen und dich gemaßregelt haben ohne Ende, wenn du irgendwie zu laut gehustet hast während der Probe, Gott. Oder? So, das sind dieselben Typen, die im Chorlager sich rotzbesoffen haben und ja. und vor dir saßen und kein klares Wort mehr rausbringen konnten. So. Also das ist so diese crazy Welt. Egal. Wir sind
die dann überkompensieren.
Genau.
Wenn keiner hinguckt.
Ja, ja. Also ich kenne viele Klassiker und ganz viele sind so. Also die sind so auf der Bühne, hui, und dann irgendwie sind es aber krasse, ich will jetzt nicht sagen Alkoholiker, aber die auf jeden Fall gerne einen über den Durst trinken. So. Und dann auch im Kollektiv.
Ja.
Aber erzähl mal, wie du dann weiter, also wie bist du dann zum professionellen Musikmachen gekommen? Bist du gleich sozusagen über diesen R&B-Pop-Bereich rein? Oder auch erst so Rap oder war das parallel? Oder?
Boah, gute Frage. Ich habe relativ früh angefangen, professionell Musik zu machen. Ich glaube, ich habe mit 15 oder 16 hatte ich schon irgendwelche Beats damals irgendwo platziert. Das war, ich glaube, unter anderem Frankie Kubrick war da irgendwas.
Ah, aus Stuttgart.
Relativ früh.
Kenne ich auch noch, ja.
Frankie, dann kam die Zeit, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie alt ich war. Das war die Zeit, wo ich mit unter anderem Schoko gearbeitet habe. Und da kamen so ein paar Sachen raus auf dem Azad-Album oder irgendwelche Songs mit Azad. Dann kamen Songs mit Massiv unter anderem. Also wirklich die fast alle Rapper, die damals existiert haben, hat man so ein bisschen bedient mit der Musik. Allerdings fing das bei mir mit der professionellen Musik vor allem live an. Also professionell im Sinne von wirklich bezahlt werden dafür. Ich habe dann irgendwann Klavier gespielt für eine Band, die bei der EMI damals gesigned war. Die sind auch international getourt und dann bin ich als Keyboarder mitgetourt. Also wir waren auch in Asien.
Magst du sagen, wie die Band heißt?
Krypteria. So wie kryptisch, Krypteria.
Ja, ja. Wieso die sagt haben, mir das was?
Weil die relativ groß waren.
Ja, was ist das?
Für so eine Gothic.
Ja, das ist so Gothic. Ja.
Ja, das war so ein bisschen. Ich weiß nicht mal, welches Genre das war.
Da hast du dann Synths gespielt quasi.
Ich hab Split Keyboard gespielt. Also ich habe rechts die Streicher gespielt und links die Bläser. Also ich habe wirklich so multi.
Das sagt mir was. Das sagt mir
Mann,
was.
Mann für alles. Alles, was nicht vom Band kam, habe ich gespielt. Also so Synthes, Klaviersoli habe ich gespielt. Aber ich war dann für, ich glaube, 2 Jahre der Keyboarder für die, bis ich irgendwann, ich glaube, mit dem Bassisten mich nicht mehr so gut verstanden habe. Und dann, ja, dann fing ich halt mit Produktion an. Dann habe ich meinen damaligen Manager kennengelernt, Pascal, der so Freelance-Manager, wir hatten ihn wirklich einen Vertrag, aber der hat sich dann um Sachen gekümmert. Der hat sich dann unter anderem auch um diese Amerika-Connection gekümmert. Relativ früh. Und dadurch sind dann auch ein paar Sachen drüben entstanden. Also
stimmt, du hast auch ein paar internationale Sachen produziert, ne? Mit B.O.B. zum Beispiel hast du was gemacht.
Ja. Ich habe auch ein paar andere Songs, die draußen sind, wo ich Sachen gemacht habe, wo ich keine Credits habe.
Da reden wir gleich nochmal drüber.
Da können wir gerne drüber reden.
Ja.
Alles so ein bisschen traumatisch gelaufen damals. Ich war auch drüben in Amerika und habe da vor Ort auch produziert. Ja. Steiniger Weg nach oben generell, aber ich hatte sehr viel Glück gehabt mit meinen ersten Placements. Das heißt, der Name hat sich relativ früh rumgesprochen. Die Leute kannten einen und unter anderem auch so durch Leute wie Schuko oder andere ist man dann halt an größere Projekte irgendwann gekommen.
Hm. Der gute Schuko.
Aber dafür wieder. Die ganze Kindheit bestand halt irgendwie darin, dass man Musik gemacht hat. So.
Aber du hast den Bock da drauf noch nicht verloren? Oder ist
tatsächlich nicht. Tatsächlich
gab's
nicht.
Gab's mal einen Punkt? Du hörst auf, aber wo du so das Gefühl gehabt hast, boah, Alter, jetzt wird's echt Arbeit.
Ich habe mir immer gesagt, also es gibt ja dieses Gerücht, dass wenn man das macht, was man liebt, dass es sich nie nach Arbeit anfühlt. Mm. Problem ist, wenn man keinen Manager hat, keinen Verlag und überhaupt ein Free Agent ist, ist die die Business Side of Things ist dann ein bisschen problematisch, weil dann hat man immer wieder mit irgendwelchen, ich sag's mal ganz, ganz blöd, mit irgendwelchen Kackvögeln zu tun, die gar keine Ahnung haben, wovon sie reden und dann einfach mitreden wollen. Und dann musst du irgendwelchen Leuten erklären, wieso die Sachen so sind, wie sie sind. Und natürlich kann jeder sagen, was er möchte, aber dann hast du halt mit dem Business-Aspekt zu tun, der dich so ein bisschen runterzieht. Und Punkt hatte ich nie, wenn du schon so direkt fragst, so Punkt von wegen, wann hört man auf? Überhaupt nicht. Es ist eher so, dass ich mir vorgenommen habe, und das habe ich inzwischen durchgesetzt, überhaupt keine Projekte machen, die schlechte Laune machen.
Word. So ist es.
Ja, meine Freundin hat irgendwann was sehr, sehr Cleveres gefragt. Wie viel Prozent der Projekte hinterlassen bei dir einen positiven Eindruck beziehungsweise ein positives Gefühl? Und als ich die Frage gestellt bekommen habe, habe ich mir gedacht, gar nicht so viele. Gar nicht so viele. Und das Lustige war, es gab, irgendwann habe ich gemerkt, es gibt so ein bisschen eine Korrelation zwischen, ich will nicht sagen Hip-Hop und schlecht behandelt werden, aber definitiv.
Aber Hip-Hop und schlecht behandelt werden.
Hip-Hop und schlecht behandelt, nee, die Mentalität ist da eine andere. Also wenn ich dann so ein Schlagerprojekt mache, wie mit Una, wo die meisten Leute, selbst die Business-Leute, einfach nett sind oder zumindest fair. Also wenn du eine E-Mail schreibst, kriegst du nicht eine Sprachnachricht zurück, sondern eine E-Mail. Mhm. Weißt du, was ich meine? Es gibt ja Leute, denen schreibst du eine E-Mail und die antworten dann mit der Sprachnachricht. Bruder, hör mal auf, mir irgendwelche E-Mails zu schicken. Ja, aber dann haben wir es schwarz auf weiß, mein Freund. Ist doch besser.
Ja.
Ja, und das ist dann halt dieser Wunsch, dass man irgendwann, weil gut leben kann man ja davon irgendwann, wenn man vor allem hart arbeitet und sich, ich sag mal, die ein oder andere Leverage aufgebaut hat, mit Leuten arbeiten zu können. Aber es muss halt auch Spaß machen, weil früher war Musik nur Spaß, und jetzt ist es nicht nur Spaß und da soll es halt wieder hin. Natürlich wird es immer Ups und Downs geben und es wird immer in Anführungszeichen Probleme geben, aber Spaß machen muss es.
Ja, auf jeden Fall. Du hast gerade da schon was angesprochen. Ich hätte mir vorgenommen, sozusagen, wenn wir in dieses Thema so faire Producer-Deals einsteigen, dass ich kurz mal was zitiere, was vor ein paar Wochen so ein bisschen viral gegangen ist, und zwar der Produzent Terrace Martin.
Ja, ich habe es gerade auch vor mir.
Ja, genau. Der Produzent Terrace Martin, wer den nicht kennt, ist ein amerikanischer Saxophonist und Keyboarder und Produzent und hat Sachen für YG, Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly und auf dem Damn-Album hat er sehr, sehr viele Sachen produziert und co-produziert zusammen mit Soundwave, für Travis Scott, für Nipsey Hussle, Snoop Dogg, und der Typ ist wirklich ein OG, der ist irgendwie seit den 2000ern dabei, ne? Also das ist jetzt auch kein New Gun.
Kennt man auf jeden Fall.
Den kennt man auf jeden Fall. Einer, der hat auch extrem viele Solo-Alben gemacht, die auch super geil sind. Auf instrumentaler Ebene mit Robert Glasper etc. Also wer den nicht kennt, unbedingt auschecken. Ich glaube, viele von unseren Hörern kennen den. Der hat auf jeden Fall einen relativ langen Post gepostet auf Instagram. Dear Rap Friends. Und hat im Prinzip da so ein bisschen gesagt, dass er einfach so abgefuckt ist von seinen Rapper-Freunden, wie er sie nennt, dass er sozusagen so oft auf Publishing und Credits und Geld irgendwie verzichtet hat, weil er gedacht hat, das wäre so for the love und wollte irgendwie seine Rapper-Freunde so, weißt du, on the way on the way up sozusagen helfen. Und er aber einfach so abgefuckt ist, dass er nie, wenn er mal irgendwie was brauchte, dann was zurückbekommen hat. Ja. Und dass er
Klassiker.
Dass er jetzt quasi sieht, dass aber diese Rapper mittlerweile, die Produzenten, die jetzt quasi mit ihnen arbeiten oder so, dass die halt sozusagen ohne Ende von denen Geld kriegen. Und dass aber dieselben Producer dann zu ihm kommen und von ihm wieder Tipps haben wollen. Dass er da irgendwie keinen Bock mehr drauf hat. Er hat das nicht spezifisch gesagt, um wen es geht,
Man kann es sich fast denken.
Man kann es sich fast denken. Das neue Album steht auch gerade an von demjenigen, wo man vielleicht vermutet, dass es um den geht. Es war auch witzig, wenn man so drunter geguckt hat, dass dann zum Beispiel auch so Snoop Dogg und ganz viele, die mit ihm gearbeitet haben, dann auch reingeschrieben so, ey, Bro, but you don't talk about me, right? Cause, so, ne? Also auf die er dann aber lustigerweise auch gar nicht geantwortet hat. Also es war so ein bisschen...
Power Move.
Das war schon so... Da, und es ist auch immer noch online. Und sowas gibt's ja immer mal. In Deutschland kann ich mich an nicht so viele Statements von Produzenten erinnern. Ich glaube auch, dass Terrace Martin an einem Punkt ist, wo der einfach mit seinem mit seinen eigenen Solo-Jazz-Sachen auch so gut und so erfolgreich ist, dass er sich das auch super erlauben kann. Mhm. Und
vor allem auch so einen Post zu machen, ne?
Genau.
Wo Kenner wissen, über wen er redet.
Genau.
Das ist ja...
Es ist, ja. Er sagt das natürlich nicht explizit, das fände ich auch irgendwie bescheuert, wenn man das irgendwie machen würde. Und auf jeden Fall habe ich in dem, was da so steht, habe ich halt viele Sachen aus meiner eigenen Erfahrung wiedererkannt, so du sicherlich auch. Und das wollte ich so ein bisschen mal als Einstieg nehmen, ohne dass wir jetzt tatsächlich über Namen reden, weil das ist irgendwie auch bescheuert, so dann immer zu sagen jetzt...
Alle Rapper. Nein,
genau, so weißt du. Aber was sind denn so, damit auch die Leute draußen mal so wissen, was da manchmal teilweise abgeht? So, gibt's so ein paar Highlight-Stories, wo du sagst, ey krass, das sind so die shadiest Moves, die ich irgendwie so erfahren habe?
Puh, es gibt definitiv Geschichten, die sich immer wieder wiederholen. Mhm. Und die man auch unter Kollegen in so einer leicht abgewandelten Form immer wieder hört. Das heißt, es gibt so, in der Wertschöpfungskette gibt es einen Fokus, der sich irgendwann so verschoben hat, dass Leute, die wirklich die Musik machen, nicht mehr so gewertschätzt werden, wie man eigentlich vermuten würde. Weil wenn man es ganz genau nimmt, kann ein Künstler ohne den Song halt nichts machen.
Jetzt kommt natürlich der Künstler und sagt, ja, aber ohne die Plattform, die ich dir biete, kommt dein Song auch nicht zur Masse.
Ja, klar. Das kann man natürlich sagen.
Ich zitiere aber, nur.
Ja, ich weiß. Mir war auch klar, dass du kontern wirst. Du spielst ja Devil's Advocate jetzt.
Natürlich.
Das macht auch Sinn. Problem ist nur, wenn man sich schon, ich sag mal, ohne irgendeine Art von Vertrag darauf geeinigt hat, dass man jetzt zusammen ein Projekt macht, und dann wird es relativ schnell, relativ einseitig, was den, ich sag mal, den Mehrwert für die Person betrifft. Dann wird es problematisch. Weil wenn man einen Song macht und der wird released und dann fehlen Credits, dann fehlt Geld, dann fehlt Anerkennung und dann meckert man und dann heißt es, man ist undankbar oder ähnliche Stories, das hört man ja immer wieder, dann ist das halt wirklich problematisch. Vor allem, wenn es darum geht, den Leuten den nötigen Respekt den entgegenzubringen, den sie halt auch verdienen.
Aber warum meinst du, ist das so? Also warum zum Beispiel gibt man jemanden nicht Credits? Warum, weiß ich nicht, schreibt man Leute, wie gesagt, wir haben gesprochen, mir ist das auch schon passiert mit mehreren Leuten, dass man dann plötzlich nicht mehr als Produzent erwähnt ist, dass man irgendwie degradiert wird zu, keine Ahnung, dann wird man plötzlich vom Produzenten nur noch zum Klavierspieler, der irgendwo was eingespielt hat oder so.
The Piano Man.
The Piano Man, ja, dann wird man gescotstorched.
Ja, dann. Der alte Storch.
Der alte wird man einfach gestorcht, ja. Naja, also sowas, ne? Oder dass man einfach gar nicht mehr erwähnt wird. Das
ist die Frage, wieso sowas passiert.
Ja, oder du hast mir, glaube ich, erzählt, oder ich weiß nicht, ob du es warst oder ob ich mal jemand gehört habe, dass dann Leute so zum Beispiel dich absichtlich auf der goldenen Schallplatte falsch schreiben oder sowas, ne? Oder
irgendwie. Das ist mir tatsächlich passiert. Also es gibt natürlich tausend Gründe, wieso sowas passieren kann. Ich würde mal sagen, im Rap oder auch im Pop-Rap, sage ich mal, wie man den jetzt nennen müsste, passiert das oft, weil Leute einfach zu beschäftigt sind, zu unwissend, um eine Label-Copy richtig auszufüllen.
Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Punkt.
Das ist ein ganz großer Punkt. Also wie oft ich irgendwelchen Credits hinterhergelaufen bin, weil die Leute einfach es nicht schaffen, eine Label-Copy richtig auszufüllen. Und der nächste große Punkt wäre natürlich, und das können alle Leute bestätigen, die in der, ich sag mal, im Produzentendasein agieren. Es ist einfach so, dass vor allem Künstler und alle, die, ich sag mal, weiter vorne stehen, was die Aufmerksamkeit angeht, relativ egozentrisch sind im Sinne von, am besten teilen die sich diesen Zuspruch nicht mit anderen. Mhm. Und da geht es gar nicht darum, dass ein Künstler sagt, ich habe das selber produziert. Und dann geht es auch, ich glaube, es geht nicht mal darum, dass die Leute sagen, ich möchte nicht, dass er dafür gefeiert wird. Außer man hat ein persönliches Problem, dann kann man das machen. Dann kann man einen zum Beispiel nur in die Piano-Credits reinschreiben als die Produktions-Credits. Wenn man dann sauer ist auf jemanden, das kann man ja machen. Es geht einfach nur darum, dass man das macht, worauf man Lust hat. Und wenn es in dem Moment ist, dass man Leute weglässt, vergisst, nicht an sie denkt, auf einmal nicht mehr kennt, das gibt's ja auch, dann machen die das einfach. Weil die in dem Moment in Anführungszeichen die Macht haben, das zu machen.
Ja, aber es ist natürlich super kurz gedacht, ne? Weil das natürlich bedeutet, dass, ja, natürlich. Also mal angenommen, ja, du machst jetzt was und du produzierst irgendwie und die Chemie stimmt. Und das verstehe ich halt teilweise wirklich nicht. Und da merke ich, ist es tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob es ein Hip-Hop-Problem ist. Ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, dass es das zum Großteil eher im Straßenrap gibt, aber ich würde auch nicht ausschließen, dass es nur dort ist. Ich glaube, das ist schon, da sind die Grenzen auch fließend. Aber das ist im Pop zum Beispiel, ist das nicht ganz so, weil die Strukturen da viel professioneller sind, will ich es mal nennen. Ja,
geordneter vor allem.
Geordneter. Und es hat auch nicht nur was mit Pop zu tun. Das ist zum Beispiel auch, ich nehme an, dass du deine Erfahrung im Gothic-Bereich und so, ne, das ist was ja oder Rock oder so, was ja auch, sage ich jetzt mal, eher Subgenres sind, die jetzt nicht Mainstream-mäßig sind. Auch dort sind die Strukturen irgendwie professioneller.
Voll. Die sind auch im Rap sind inzwischen auch professioneller.
Ja, aber sie werden, also, aber man spielt halt sehr gerne mit diesem,
ja, natürlich.
Mit diesem, das wusste ich nicht, weiß ich gar nicht, ja. Und wieso, das haben Bruder, wir schon immer so.
Ich habe ein Bandübernahme, ich kann keine Punkte abgeben. So, oder was auch immer, das hört man ja alles. Das ist ja, ich glaube, wenn im Pop die Sachen nicht so geordnet wären, dann würden die Leute das da auch machen. Also, das ist ich sag mal, prinzipiell ein Problem mit den Menschen selber. Also dieses People ain't shit Ding gilt ja immer und überall und für alle irgendwie.
Aber es ist natürlich auch ein bisschen Teil der gesamten Rap-Attitüde, mehr als es vielleicht in einer, sage ich jetzt mal, Schlagerwelt vielleicht die Attitüde ist.
Ja.
Deswegen ist es da wahrscheinlich auch mehr zu Hause. Und viele von den Leuten kommen auch, sage ich mal, von nothing und haben das so gelernt, so ein bisschen so zu agieren.
Ja.
Und was ich aber nicht verstehe, ist, warum man nicht so weit denkt und sagt, okay, jetzt habe ich hier einen Produzenten gefunden oder einen Songwriter, das betrifft ja auch nicht nur Produzenten, das können ja auch Songwriter sein, Texter, was auch
alle,
immer.
Alle.
Und mit denen scheint es gut zu funktionieren. Und mit dem kann ich irgendwie Songs machen, die dann wirklich erfolgreich sind.
Ja.
Und dann reiße ich das quasi mit dem Arsch ein, weil ich dann diese Leute abfacke mit Sachen, die einfach totaler Quatsch sind, weil es geht ja auch nicht wirklich um viel Geld, also, ne, also im Verhältnis, es bleibt ja immer im Verhältnis so, ne. Man will ja nur als Produzent auch viel Geld haben, wenn ganz viel Geld verdient wird, so, ne. Also, das ist ja.
Richtig.
So.
Richtig.
Und das verstehe ich dann immer nicht, warum man dann sozusagen das abbricht, weil dann musst du erstmal wieder jemand Neuen finden, mit dem du auch auf dem Vibe bist, der dich so versteht, der mit dir auch das kreieren kann. Und es spricht sich ja auch irgendwann einfach rum. Aber trotzdem sind viele von diesen Leuten, was ich auch dann sozusagen höre, ich habe mich ja da relativ zeitig dann auch so ein bisschen da rausgezogen und bin zu demselben Schluss gekommen wie du und habe gesagt, nee, ich mache irgendwie nur noch Sachen, die sich gut anfühlen und wo ich Bock drauf habe und, und nichts, wo ich im Nachhinein immer mit so einem Geschmäckle dran denke, weißt du, wo ich dann vielleicht die Musik cool finde, aber irgendwie dann nur so das Gefühl habe, aber irgendwie bin ich da ganz schön über den Tisch gezogen worden.
Ja. Das ist ein scheiß Gefühl.
Das ist einfach nicht gut. So, das macht auch die Musik. Man kann die dann nicht mehr so mit stolz gefüllter Brust den Leuten zeigen und sagen so, ja, guck mal, das habe ich gemacht. So, weil du immer weißt dann so, ja, aber das war irgendwie komisch. Aber es gibt natürlich auch viele, die das irgendwie nicht einfach so können. Und deswegen kommen auch immer wieder neue Leute nach. Aber trotzdem muss es sich ja irgendwann rumsprechen. Weißt du? Ich höre ja, dass auch dieselben Leute, die das mit dir und mit anderen Produzenten gemacht haben, dass die das immer noch mit neuen Produzenten immer wieder so tun. So, das ist halt crazy.
Und lustigerweise, das ist die Antwort auf deine Frage, wieso machen die das?
Weil es geht, meinst du?
Weil sie es können. Ja, das ist ja ganz klar. Psychologisch ist es ja glasklar. Also wenn du es kannst, wenn du einen über den Tisch ziehen kannst und du verdienst dadurch mehr Geld, dein Gewissen ist nicht angeknackst, weil du sowieso der Typ dafür bist und du machst es immer weiter mit immer mehr Leuten und trotz der Tatsache, dass es sich rumspricht, gibt es keine
Konsequenz.
Keine Sanktionen für dich, um mal ein aktuelles Wort zu benutzen.
Du kannst einfach, okay, sag's nicht.
Ja, das Gas läuft weiter, dann ist es ja egal für dich.
Ja.
Weil deine Frage, wieso machen Leute das, kann man ja nur beantworten, wenn man davon ausgeht, dass die Menschen vernünftig sind. Und das sind ja die meisten nicht. Also
Das ist jetzt ein hartes menschliches Urteil.
Das ist definitiv ein menschliches Urteil, aber in einer Welt, wo es so viele Sachen gibt, die man nicht nachvollziehen kann,
ist das
vielleicht sogar Pipifax. Also ob man Credit vergisst, ist ja im Grand Scheme ja fast egal.
Ich kenne eine Geschichte, die kenne ich persönlich. Also das ist jetzt nicht meine Geschichte. Ich habe das nicht
aus erster Hand.
Ich kann das selber sozusagen, mir ist das nicht passiert, aber ich weiß es von jemandem, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr erfolgreicher deutscher Produzent und es ist nicht Schuko, es ist jemand, der international auch erfolgreich produziert hat. Der hat für einen deutschen Rapper produziert und hat dann irgendwann mal, nachdem der ihm ewig irgendwie Geld geschuldet hat, also ne, Sachen, die vereinbart waren, einfach nicht gezahlt hat und dann sie ihn so, wie man jetzt so bei den Kids sagt, geghostet hat, hat er dann irgendwann mal, ich weiß nicht, wo das war glaube ich noch so Facebook-Zeiten oder irgendwo, hat er das glaube ich mal so öffentlich gemacht und hat es irgendwo erwähnt in einem Interview oder weiß ich nicht, ne? Und danach hat er von diesem Rapper dann so Drohanrufe gekriegt, so von wegen so, wenn du das nicht da runternimmst und blablabla. Wo ich dann so denke, was ist denn da los, Alter? Zahl doch einfach deine scheiß Rechnung. Dicker, was
vor allem, wenn es nur eine Rechnung ist, ne?
So, weißt du, das ist doch ausgemacht, du sollst das bezahlen, du bezahlst das, was ist das Problem? So, und das sind ja dann, in meisten Fällen sind das ja dann auch Rapper, die die ganze Zeit in jedem Interview prahlen, dass das ja alles Peanuts sind für sie. So, weißt du? Also
diese Diskrepanz zwischen dem, was gesagt wird und dem, was gemacht wird, ist ja mit Abstand das Lustigste. Ich will dazu aber auch eine Sache sagen. Prinzipiell, du bist ja auch nicht mehr der Allerjüngste und du hast ja auch ein bisschen was gesehen.
Halt's Maul.
Ja, doch, genau so ist es. Wir sind nicht so alt wie Lex, aber wir sind auch nicht mehr die Jüngsten. Nee, Fakt ist, es klingt immer, ich erwische mich zumindest, auch wenn ich mit Kollegen, auch mit jungen Kollegen darüber rede, was da für ungerechte Sachen passieren. Man erwischt sich dabei, dass man so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, verbittert klingt, aber so wirkt es manchmal. Und ich glaube, es hat relativ wenig mit der Verbitterung selbst zu tun, als mit der Frage, wieso es sowas überhaupt gibt, wenn es um Musik geht, wo im Prinzip Leute sich treffen, um eine Sache zu machen, die so cool ist, dass am liebsten alle Menschen sie machen würden, gefühlt irgendwie aktuell. Mhm. Weißt du, was ich meine? So alle rappen, alle singen, so viele Leute wollen es machen. Ja, dann macht doch alle euren Job richtig und habt einen Funken Respekt für alle, die ihre Zeit investieren. Es ist egal, ob die ohne euch weniger erfolgreich werden oder mit euch weniger erfolgreich oder viel erfolgreicher. Das ist ja egal am Ende des Tages. So dieser Respekt, den man sich zollen muss, den sollte man irgendwann wieder finden unter Leuten. Und der wird oft in Form von Verträgen wiederhergestellt. Aber das passiert ja auch im Rap. Und es ist ja nicht mal so, dass alle Rapper so sind. Es gibt ja auch Rapper, die vernünftig sind.
Überhaupt nicht.
Ich würde sogar sagen, die Mehrheit der Leute sind ja, wenn du mit denen redest, wenn du sie darauf aufmerksam machst, dass sie gerade etwas zu kurz gedacht haben oder engstirnig sind oder was auch immer, die verstehen das auch. Aber irgendwie hat man das Gefühl, das Genre setzt so ein bisschen voraus, dass man Arschloch ist.
Ja, es setzt zumindest voraus, dass man auch als Produzent seine Rechte einfordert. Ich glaube, dass sich da gerade aber auch ein bisschen was wandelt.
Die meisten wissen ja gar nicht, welche Rechte das sind.
Das ist ja der Punkt.
Der Durchschnittsrapper wusste ja vor 2 Jahren nicht, was Punkte sind.
Genau.
Jetzt auf einmal wissen die es, weil Leute wie ich die einklagen.
Genau. Und jetzt kommt der Punkt, den ich dich nämlich fragen wollte. Oder ist wahrscheinlich gar keine Frage, weil es ist natürlich offensichtlich, was die Antwort ist. Aber Buyout versus Beteiligung. Und was hat das Streaming-Game irgendwie da auch jetzt nochmal verändert? Weil ich ich glaube, dass diese Welt und dieses sozusagen, dass auch Rapper nichts über Punkte wissen, ne? Also wer da jetzt nicht weiß, was gemeint ist, geht darum, dass man sozusagen, oder fangen wir anders an. Also zu der Zeit, wo du und ich angefangen haben, wahrscheinlich Placements zu machen, da war es halt noch gang und gäbe, dass man von einem Rapper oder vertretenderweise seiner Plattenfirma einen Vertrag bekommen hat, in dem man dann für einen gewissen Buyout, eine Einmalzahlung, im Prinzip die Rechte an der Tonträgerauswertung, sprich dem Verkauf von CDs und Downloads, sozusagen abgegolten war. Und dann hat es halt keine Rolle gespielt, ob das Album nachher 100.000 Mal verkauft wurde oder 10 Mal. Du hast deinen festen Betrag gekriegt und das war's. Und dann hast du deine GEMA-Punkte bekommen, die aber sozusagen unabhängig von der Master-Seite sind, weil das ist Copyright. So, ohne jetzt weiter ins Detail zu gehen, dafür müsste man mal eine komplette extra Folge machen.
Wäre ich auch dabei.
Ja. Und die Begründung des Ganzen war, weil es im Popmarkt damals schon längst Usus war, dass Produzenten auch Masterpunkte hatten. Das heißt, dass sie neben dieser Einmalzahlung, die sie bekommen haben, eine Beteiligung in Form von Prozenten, deswegen Prozentpunkten, auch an den dann noch zu erwirtschaftenden Verkäufen von Tonträgern und Downloads hatten. Das heißt, wenn dann irgendwie nochmal 100.000 verkauft wurden, das wurde auch in dem Fall immer vom Hub, vom sogenannten Handelsabgabepreis berechnet. Das heißt, es ging nicht darum.
Du kennst dich aus.
Natürlich. Es ging nicht darum, dass man dann über Gewinne redet, sondern man sagte, okay, weil, und das macht auch Sinn, weil ich als Produzent ja keinen Einfluss darauf habe, ob jetzt welche Budgets ausgegeben werden und wofür die sind.
Genau.
Also wenn dann jetzt sagt, okay, wir haben hier irgendwie 100.000 Euro oder 1 Million Euro verdient mit Tonträgern und dann sagt man, ey cool, lass uns jetzt aber davon mal 1 Million in Tour-Promotion stecken, dann ist das zwar schön, aber das bringt mir als Produzent nichts. Also und dann bleibe ich am Ende mit null draußen und er verdient das ganze Geld live, an dem ich aber gar nicht beteiligt bin. Deswegen hat man quasi gesagt, man macht das from the top. Deswegen sind das dann auch so eher geringe Prozentpunkte. Ich glaube, so ein üblicher Satz war irgendwie, das hatte dann so 4 bis 8. Das hing dann davon ab, ob du die Single produziert hast oder nur einen Albumtitel und sowas, ne? Und es ging auch.
Oder ob du gut verhandelt hast einfach.
Und wer du halt, wie dick dein, ja, oh Gott, man darf
du wolltest Eiersack nicht sagen. Du genau. wolltest Eiersack sagen.
Ich, wie ich dick seh's. Deine Eier sind.
Ja.
Und da hast du, das war im Pop im Prinzip schon relativ lange Standard. Das kenne ich auch selber noch. Und wenn du mit
eigentlich großen, immer schon.
Genau. Wenn du mit großen Major-Firmen zu tun hattest, dann war das auch im Rap eine Sache, über die man auf jeden Fall dort mit den Labels auch reden konnte.
Ja.
Und dann waren aber im Prinzip die ganzen, ich nenne sie mal Underground-Rapper, die dann so Selfmade-mäßig, ich meine nicht das Label, sondern wirklich Selfmade sozusagen sich Underground-mäßig an den Start gebracht haben, Independent-mäßig. Und dann war immer das Totschlagargument, war halt, ja, das ist halt viel zu kompliziert, weil dann müsste ich ja irgendwie dir jeden Monat irgendwie eine Abrechnung schicken über die CDs und bla und das macht voll. Sogar Sinn. Ich würde das sogar unterschreiben aus der Perspektive eines
des
Label,
Betriebswirts.
Des Labelbetreibers, der ich ja selber noch bin, sage ich ja, voll. Weil irgendwann reden wir dann über 5 CDs, die im halben Jahr verkauft werden. So, soll ich dir jetzt dann da irgendwie jedes Mal eine Gutschrift über 2,50 Mark machen? So, weißt du?
Ja, das macht Universal. Ich kriege regelmäßig Briefe über irgendwelche Centbeträge. Ich so, schick doch alles am Ende des Jahres, Mann. Genau. Lass mich doch in Ruhe.
Genau, aber das ist dann halt der Punkt. Es muss ja trotzdem jemand irgendwie dir dann dieses Statement schicken. Und so, wenn man es richtig machen will, müsste man das ja so tun. Und wenn du das dann dir überlegst, dass du an so einem Rap-Album ja dann auch gerne irgendwie 20 Produzenten beteiligt sind und 10 Feature Artists,
oh mein Gott.
Dann ist das natürlich irgendwann sehr kleinteilig und da hat keiner Bock drauf. Und jetzt kam halt Streaming und plötzlich wurden alle diese Einnahmen gehen ja sozusagen gar nicht mehr durch einen Vertrieb. Es gab dann auch immer noch so Rückstellungen, ne? Also dann konnten ja was. Das Problem ist ja auch, dass du, wenn du Tonträger verkaufst, dann sind Tonträger in den Handel gegangen und dann, sag ich mal, hast du 3.000 Tonträger in den Handel geschickt und hast die dann irgendwie als verkauft ausgeschüttet an deinen Künstler. Und dann ist aber irgendwann 2 Jahre später kam dann aus irgendeinem Mediamarktlager plötzlich wieder 2.000 Stück zurück, weil die sich gar nicht verkauft haben. Und jetzt
wenn Universal die nicht selber gekauft haben.
Genau. Und dann musstest du plötzlich dann musst du als Label nämlich einmal sozusagen die Kohle bezahlen, die der Vertrieb bekommt, weil er ja trotzdem das Geschäft gemacht hat und den Stress hatte. Das heißt, die Vertriebsfee ist quasi schon mal, die musst du trotzdem bezahlen. Plus, du brauchst auch nochmal eine extra Gebühr für die Retour. Das heißt, du zahlst richtig drauf und jetzt musst du das Geld auch wieder, was du schon ausgeschüttet hast an den Künstler, eigentlich wieder zurückholen. Und im schlimmsten Fall hat er das aber schon ausgegeben. Und das sind halt alles so Sachen, die das kompliziert machen. Aber im Streaming ist das alles nicht mehr. Weil im Streaming ist das Geld 1:1 da. Zack, bumm. Jemand hat gestreamt, so und so viel Kohle kam rum. Einmal im Monat, Cash ist da. Und du kannst halt eine Matrix dahinter setzen und kannst im Prinzip jeden Rechteinhaber dort reinpacken und ihm eigentlich seine Kohle auszahlen, wenn du...
Cent genau.
Wenn du brauchst natürlich ein bisschen Software und irgendwie ein Setup, was das kann. Und irgendjemand muss auch am Ende das Geld noch überweisen. Ja, aber selbst... Wenn du das alles nicht willst, könntest du immer noch zu so DIY-Vertrieben gehen, die das irgendwie anbieten, wie DistroKid oder sowas, und könntest dich direkt da drinnen, und dann würde das Geld sozusagen gleich auf deinem Konto landen und gar nicht erst zum Künstler gehen, sondern wenn du sagst, ey, ich habe hier 5% dann gehen alle 5% von diesem Song, jeder Cent wandert auf dein Konto. Und das hat, glaube ich, das Game geändert. Und deswegen jetzt die Frage an dich, wenn du jetzt heutzutage noch Produktionen machst und Verträge verhandelst. Machst du überhaupt noch Buyout-Sachen? Ist es eine Kombination oder ist es nur noch Beteiligung? Wie machst du das?
Das hängt wirklich davon ab, was für ein Projekt das ist. Also die Standard-Pop-Sachen, die sind immer Buyout oder Buyout plus Vorschuss.
Also ein Advance sozusagen auf Lizenz.
Ja, so ein auf Lizenz, ja. Also Beispiel, angenommen mein Produktionspreis wäre bei, ich sag mal, 5.000. So, dann kannst du verhandeln, dann kannst du sagen, 2,5 nehme ich als Bezahlung, also als Vergütung. Die anderen 2,5 nehme ich als zu recoupenden Vorschuss von den Punkten. Dann werden im Prinzip deine Punkte damit verrechnet.
Dann sagen wir also mal, du kriegst dann, sagen wir mal, 5 Punkte.
Ja, Prozentpunkte.
5 Prozentpunkte. Und dann würden sozusagen, würdest du
die
so
ersten
lange
2.500 Euro.
Genau, wirst du so lange keine Prozentpunkte kriegen, bis die 2.500 Euro überschreiten. Und ab dann würdest du wieder verdienen.
Ja, und das kann man dann genau wie alles andere, wirklich alles kann man verhandeln und vor allem vertraglich relativ genau bestimmen. Da werden die Verträge halt ein bisschen länger. Da stehen dann ganz viele Sachen drin, die so ein bisschen wild klingen. Aber man kann alles vertraglich festlegen. Also dieses Splitten von Vorschuss und Bezahlung, weil Vorschuss ist ja eine Art von Risiko. Bezahlung nicht. Wenn ich sage, ich habe 3 Tage an der Produktion gesessen, mein Fee dafür ist 3.000 Euro beispielsweise, dann ist das halt etwas, was du bezahlen musst. Genauso wie du die Wurst an der Theke bezahlst und dann hast du sie einfach. So, der Rest ist eine spekulative Sache. Und dann kannst du natürlich auch Deals machen, wo du mit Up-and-Coming-Künstlern arbeitest und sagst, okay, ihr habt keinen Cent in der Tasche, was soll ich euch da rausnehmen? Dann lass das so machen, anstatt 5 Prozentpunkte von euch zu nehmen, machen wir 50-50, wenn wir über einen Online-Vertrieb gehen, wie zum Beispiel DistroKid oder RecordJet oder was auch immer. Und sobald die Einnahmen kommen, machen wir 50-50. Und das passiert automatisch, dann hast du im Prinzip das Risiko geteilt.
Ja.
Wenn du davon ausgehst, dass das Projekt erfolgreich wird oder nicht erfolgreich wird, dann ist das ist ja deine Entscheidung dann. Und dann gibt es Projekte, wo du komplett ausgekauft wirst, wo die sagen, nö, keine Beteiligung. Wobei ich mich dann frage, vor allem jetzt, auf meinem jetzigen Level, wieso sollte man das machen? Ich meine, wenn der Song komplett durch die Decke geht und du Multimillionär wirst und ich am Ende mit ein paar tausend Euro da sitze, wieso sollte das passieren?
Das ist jetzt die Frage. Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Da müsste man wahrscheinlich einen Juristen zu Rate ziehen. Aber
ich habe da eine Info zu.
Es gibt doch so eine Art, wie heißt das?
Verhältnismäßigkeitsklausel.
Ja. Ich glaube aber, dass die auch wahrscheinlich, wir reden da auch jetzt nur über den deutschen Markt. Ich glaube, international wird es da schon schwieriger, weil dann musst du quasi immer in dem Land das...
Ja, das wird
entsprechende
unmöglich.
Recht.
Ich glaube, das habe ich versucht mit ein paar Credits und das ist nicht so einfach.
Das glaube ich nämlich auch. Ne? Wobei ich sagen muss, dass zum Beispiel tatsächlich bei den internationalen Sachen, die ich gemacht habe, bis jetzt ich das Gefühl hatte, dass die Amis das ist zwar ein Pain in the Ass und es dauert ewig lange, aber das Paperwork ist bei denen irgendwie immer dann irgendwann straightforward am Start und es wird auch eigentlich nicht über, also da gibt es keine Diskussion irgendwie, ob es da Prozentpunkte gibt oder nicht. Also diese Diskussion ist da schon längst weg. Also
Hast du Glück gehabt?
Ja, ich glaube, das ist auch eher etwas, was sich jetzt so langsam entwickelt und was auch die Frage ist, auf welchem mit welchen Leuten du dann wahrscheinlich da redest und auf welchem State auch die Artists sind, so, ne?
Also ja, voll.
Ich glaube, wenn du mit vielen Underground-Leuten arbeitest, ist es wahrscheinlich immer noch genau derselbe Pain wie früher, wo man auch einfach nie Geld gesehen hat, so, ne?
Ja.
Und dem auch ewig hinterherlaufen ist. Aber jetzt nochmal die Frage zu der Verhältnismäßigkeitsklausel, ne? Also du hast da Informationen. Das heißt, es ist so, dass man das theoretisch trotzdem einklagen könnte. Also an alle, die da draußen irgendwie das Gefühl haben, sie haben mal an einem Hit mitgearbeitet in Deutschland und sind da nicht ordentlich bezahlt worden. Hier kommt der rechtmäßig nicht verbindliche Hinweis von Unique.
Ja. Ich bin kein Rechtler, aber ich kann jedem, ich sag mal, jedem Kunstschaffenden, jedem Schöpfer nur raten, faire Deals einzugehen. Und falls es mal keinen Deal gibt, wie zum Beispiel bei Produzenten, wo dann oft der Produzentenvertrag vergessen wird, dann wird es sehr problematisch. Weil wenn ich einen Song für zum Beispiel Breed produziere,
ja,
du willst wieder rappen oder ja, Knabenchor. Ja. Ich mache einen Song für deinen alten Knabenchor.
Ja.
So. Ich produziere den, du nimmst den Song, hast das Masterfile und release den einfach.
Ja.
So. Jetzt ist folgender Konflikt. Als Produzent hast du normalerweise 100% der Masterrechte, also der...
Also vorausgesetzt, ich habe dich jetzt nicht bezahlt, ne?
Das richtig. Ist jetzt, okay. Wenn wir noch keine Vereinbarung hatten, mündlich oder schriftlich, ist es, ich glaube, ich kann da gerne korrigiert werden, ist es so, dass der Produzent erstmal die Masterrechte besitzt. So. Bei einem Produzentenvertrag oder in einem Produzentenvertrag wird dann festgelegt, wie viel Prozent ich davon abgebe, zu welchen Konditionen. Sprich, ich kann 100% abgeben, nichts dran verdienen und du gibst mir 1.000 Euro, weil der Knabenchor so viel zusammengekratzt hat. Oder du gibst mir 5.000 und 5 Prozentpunkte oder 100.000 und keine Prozentpunkte. Das können wir alles vertraglich festlegen. Wenn wir keinen Vertrag haben, liegt das Recht nach Release immer noch bei mir. Das heißt, ich kann sowohl mit einer Unterlassungsklage den Song jederzeit runterholen, oder nachträglich eine angemessene Kompensation einfordern. Die Frage ist, macht man das? Und ich würde jedem davon abraten, das einfach aus Prinzip zu machen, weil man irgendwelche Leute abfucken will. Das würde ich nicht machen. Ich würde immer mit den Leuten sprechen und sagen, hör zu, dieser Song ist durch die Decke gegangen. Ich habe euch damals darum gebeten, einen Produzentenvertrag aufzusetzen, wo wir die Rahmenbedingungen festgelegt haben. Dieser Produzentenvertrag ist 5 Jahre nach Release, nach mehrmals Gold und Platin, noch nicht bei mir eingetroffen. Ich könnte theoretisch, und das ist wirklich nur theoretisch, fast alle Einnahmen von diesem Song nachträglich einklagen.
Mhm. Weil du so theoretisch immer noch...
Ich bin immer noch Besitzer, der Master-Owner.
Der Besitzer der Master-Rechte
Song. So.
Ich glaub,
so jetzt, und jetzt kommt die Sache. Mein Anwalt würde jetzt sagen, Nico, die werden dann am nächsten Tag bei dir vor der Tür stehen. Ja, deswegen rufst du die Leute an und sagst, hör zu. Meine Konditionen sind normalerweise die und die. Lass das nachträglich noch einbauen und einen Produzentenvertrag machen. Du willst ja selber nicht abgesichert sein. Mhm. Das frage ich mich sowieso immer. Welchen Grund hat man, wenn ich irgendwas von dir kaufe, möchte ich doch einen Kaufvertrag haben, wo drin steht, dass es mir gehört. Das mache ich auch übrigens bei Kleinanzeigen, bei eBay Kleinanzeigen. Mhm. Wenn ich irgendwas kaufe, mache ich einen Kaufvertrag. Nicht, dass du in 5 Jahren sagst, mein Fahrrad wurde geklaut, wo ist das? Ah, bei dem. Nein, ich hab's doch gekauft. Hier ist der Kaufvertrag. Weißt du, was ich meine?
Ja,
es ist so simpel.
Es ist völlig absurd. Also ich will nicht wissen, wie viele, gerade, will ich gar nicht Deutschrap sagen, ich glaube, das zählt international, wie viele Rap-Songs da draußen sind, bei denen die Masterseite überhaupt nicht geklärt ist und wo theoretisch irgendwelche Bedroom-Producer die Rechte daran besitzen und einfach nur aus Angst oder aus Respekt oder falschem Respekt oder wie auch immer einfach das nicht einfordern so, ne?
Und das bringt halt nichts. Im Long Term bringt das sowieso nichts, weil was bringt es mir, wenn ich 100 Credits habe? Gut, es kann dann sein, dass es irgendwann durch die Decke geht und du dann richtig bezahlt wirst, weil du in den sauren Apfel gebissen hast. Das passiert immer wieder. Mhm. Das kriegt man ja mit. Jeder Produzent hat auch irgendwie so eine ganz, ganz schlimme Story, die am Anfang passiert ist. Mhm. Gefühlt. Weißt du, was ich meine? Jeder wurde am Anfang abgezogen. Viele werden immer noch abgezogen und reden nicht darüber, weil sie inzwischen gut verdienen. Aber sie können halt auch das Dreifache verdienen, ohne dass es jemandem wehtun würde. Das ist ja der Punkt.
Ja.
Es geht nie darum, dass man Leuten irgendwas wegnimmt. Es geht nur darum, dass man branchenübliche Rahmenbedingungen erfüllt hat.
Ja.
Und darum geht es. Es geht ja nicht darum, dass der Produzent XY sagt, ich habe einen Beat gemacht, ich möchte jetzt 5 Millionen Euro haben. Nein, es geht darum, dass er sagt, ich habe mitbekommen, dass alle Kollegen, die ähnliche Sachen gemacht haben, 5 Prozentpunkte kriegen und Preis XY. So, dein Preis kann natürlich variieren. Hast du Hits? Hast du keine Hits?
Wie lange machst du das? Genau, das ist eine gute Frage. Und um das nochmal ganz kurz aufzugreifen, was du vorhin gesagt hast mit dem mit dieser Kompensation, ja, die einem zusteht. Mich würde interessieren, ob irgendein Jura-Ausstudierter oder Studierender hier zuhört und uns das beantworten kann. Aber ich würde sogar sagen, dass es nicht mal eine Rolle spielt, ob du einen Vertrag hast oder nicht. Weil wenn dieser, wie heißt das, sittenwidrig ist, wenn du einen sittenwidrigen Vertrag hast und sozusagen, sag ich jetzt mal, in deinem Vertrag steht drin, du kriegst 500 Euro für einen Beat und das ist dann nachher irgendwie ein Song, der 500.000 Euro eingespielt hat.
Aber Bruder, du kriegst doch GEMA.
Ja, das ist er. Genau, okay. Den ziehen wir gar nicht noch an. Den Schuh ziehen wir jetzt gar nicht noch an. Aber übrigens eine weit verbreitete Antwort auf diese Fragen von wo sind meine Prozentpunkte und so ist der, Bruder, du hast doch GEMA. Nochmal, das hat damit überhaupt nichts zu tun.
Ja.
Die GEMA hast du so oder so. Das ist, aber das, da müssen wir mal
und wirklich... Und kannst du auch nicht abtreten nach deutschem Recht.
Genau, in Amerika geht das, in Deutschland geht das nicht.
Was gut ist.
Was wirklich gut ist. Genau, und ich glaube, dass aufgrund dieses sittenwidrigen Vertrages du auch die Möglichkeit hättest, wenn dein Vertrag sozusagen dich so krass unter Wert nimmt, dass du den trotzdem anfechten könntest und eine branchenübliche, wie du genannt hast, Bezahlung trotzdem einklagen könntest. Bin ich mir aber nicht sicher, wer das weiß, gerne irgendwie in die Kommentare oder mal per Nachricht oder E-Mail schicken.
Ich habe da eine kurze Anekdote zu, kann ich die kurz ansprechen?
Unbedingt. Anekdoten lieben wir hier.
Also folgendes, es gibt so ein paar Loopholes, die man einbauen kann. Ich habe den einen oder anderen Vertrag schon gesehen. Du kannst ja theoretisch, wir können untereinander einen Vertrag machen, dass du 33 Prozentpunkte von den Erlösen kriegst von dem Song. So, wenn ich den Song irgendwo verdiele. So, jetzt gehe ich den irgendwo verdiele und sage dem Typen, lass eine Firma gründen, die den Song signed, ein Label, ein Sublabel, was auch immer. So, wir signen den Song und ich gebe den für 100% ab, ohne eine Bezahlung zu kriegen. Dann kriegst du 33% von null. Mhm. Das heißt, du kannst im Prinzip über so Loopholes, kannst du die Erlöse den irgendwo anders hinschicken. Du kannst sie umleiten sozusagen. Und dann kann es passieren, dass ich einen Vertrag habe, wo steht 4% Punkte von was? Nachdem die Videos bezahlt sind, und nachdem Steuern bezahlt sind, nachdem die Goldkette vom Künstler bezahlt ist, das kann.
Hab.
Genau, das ist es. Und deswegen war es auch wichtig, das Hub-Ding zu erwähnen. Das kannst du alles vertraglich festlegen. Und ich habe da gerade genau so ein Ding, ich habe da so ein Ding vorliegen, wo drin steht, keine Bezahlung, aber 33% Beteiligung. Und dann mein erster Gedanke war, bevor ich meinen Anwalt angerufen habe, 33 von was? Wenn ihr den Song für 0 Euro vershoppen geht, was mache ich dann? Und er so, ja, das hat der Anwalt. Ja, dein Anwalt ist nicht besonders gut, mein Freund. Weil das habe sogar ich mit meinem Laienwissen sofort gesehen.
Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Also bei was auch immer man nachher verhandelt, immer gucken, von was ist es. Ja? Also zum Beispiel Gewinn und Umsatz sind zwei völlig verschiedene Dinge. Du kannst 80% des Gewinnes kriegen und ich sage dir, dass bei dem richtigen verdienen, du mit 2% vom Umsatz das Doppelte verdienst.
Ja.
Das kommt Umsatz, nur
Umsatz schmeckt, Gewinn nicht mehr so viel.
Genau. So, das ist der Punkt. Also da muss man und dann auch gucken, welche. Also und beides hat seine völlige Berechtigung. Ne? Also es ist jetzt nicht das eine besser oder als das andere. Es kann total sinnvoll sein zu sagen, ey, komm, lass uns alle zusammen ins Risiko gehen, lass uns den Gewinn teilen und dann lass uns aber auch festschreiben, welche der Einnahmen sind sozusagen dazu ranzuziehen und welche der Ausgaben sind dafür ranzuziehen und was bildet dann den Gewinn. Und das kann total Sinn machen. Gerade wenn man mit jungen Artists arbeitet oder wenn man mit jemandem arbeitet, mit dem man sehr, sehr vertrauliches Verhältnis hat und schon lange arbeitet, dann kann man sagen, ey, okay, komm, wir wissen ja alle nicht, wo die Reise hingeht. Und man ist als Produzent auch, wenn du anfängst, greedy zu werden und der Typ bist, der irgendwie nur noch sagt, ja, also ich brauche meine Prozentpunkte, ich brauche meinen fetten Vorschuss und ich brauche irgendwie noch meinen Buyout und alles andere interessiert mich nicht, dann wirst du auch keine geile Musik mehr machen, weil die Leute dann auch irgendwie von dir abgefuckt sind. Also du musst schon auch immer dem Künstler auf der Ebene begegnen, auf der er sich finanziell irgendwie befindet. Aber das kann halt nicht bedeuten, dass das der Künstler nicht auch machen muss. Und wenn der Künstler dir quasi dann nicht auf seiner Ebene begegnet, wenn er quasi schon auf der Gut-Geldverdiener-Ebene ist, sondern dich quasi immer noch probiert, so zu behandeln, als wäre er immer noch ein Newcomer, der kurz vor seinem allerersten Song steht, dann ist das halt irgendwie, dann ist das ganze Ding nicht fair.
Ja, dieses, der sogenannte Brody-Preis.
Der Brody-Preis, klar.
Denn wenn man den...
Und der Lass und der Anfangspreis. Ja, lass erst mal gucken und dann, Dicker, wenn dann, bei nächster können wir richtig.
Also kleiner Tipp an alle, die anfangen. Der erste Preis wird der Preis sein, den man sehr, sehr viele Jahre kriegt, egal wie erfolgreich man ist. Ja. Und da kann ich auch jedem von abraten, außer man hat wirklich das Talent, offen zu kommunizieren, dann kann man das machen. Aber Fun Fact, ich habe mir eine einzige Notiz gemacht zu dem Podcast. Wirklich nur eine einzige Notiz, und zwar, dass es eine Mindestgrenze geben sollte für eine Kompensation. Sprich, selbst wenn du und ich Homies sind und irgendwas zusammen machen, selbst wenn du und ich nur eine Geschäftsbeziehung haben, oder wie Terrace Martin auf Instagram gesagt hat, man das gemacht hat, um eine Relationship zu bilden oder aufrechtzuerhalten, sollte es immer irgendeine Art von Kompensation geben, die im Prinzip die Zeit monetär wertschätzt für die Person, die sie investiert hat. Ja. Das heißt, bin ich in der Session mit dir, gibt's eine Art Tagesgeld? Gibt es ein gratis Abendessen? Gibt es, kann ich dann bei dir übernachten, weil ich mir das Hotel nicht leisten kann? Es muss irgendeine Art von Kompensation geben für die Arbeit, die man macht. Wenn es dann irgendwann durch die Decke geht, muss diese Kompensation verhältnismäßig sein. Mhm. Das heißt, wenn ich dir einen Song schicke als Rough Mix und der ist noch nicht released, du postest den auf deinem Instagram, kriegst Millionen von Klicks, heimst dir dadurch einen Werbedeal ein mit irgendeiner Firma und dann wird der Song nie released, oder wenn er released wird, fragst du mich, ob ich dir den für 500 Euro gebe, dann ist das nicht verhältnismäßig. Mhm. Es muss immer die Zeit und die Arbeit der Person respektieren. Jeder bestimmt selbst seinen Wert, da glaube ich auch fest dran. Aber vielen wird auch eingeredet, dass sie das nicht tun sollten, weil es gab so ein bisschen so einen Shift in der Wertschöpfungskette. Das heißt, ein A&R sagt dir, dass er so und so viel zahlen kann, aber du weißt, was der Künstler für einen Künstlervertrag bekommen hat und dass es da Budget gibt. Also wenn du ein Video drehst für 30.000, sollte dein Beat nicht für 200 Euro verkauft werden.
Das ist ein Punkt. Das ist ein richtig krasser Punkt. Das habe ich auch immer so als völligen Irrsinn empfunden. So, wenn dir dann irgendjemand kommt und du weißt, die geben jetzt irgendwie für das Vermarktungsprodukt, ob das denn das Video ist oder ob das der Lambo fürs Fotoshooting ist oder was auch immer das nachher ist, ja. Oder der krasse Tourbus, der beklebt werden muss, ne? Wenn da
das ist alles Geld, Rudi.
Und da wird eine Plakatierung findet irgendwie statt für 20.000 Euro. Und dann kommt hier einer und sagt so, ja, aber wir können dir irgendwie für das Album, was damit beworben wird, ja, gibt's dann irgendwie nur 5.000 Euro für alle Songs zusammen in der Produktion und dann nicht mal Prozentpunkte. Und dann denke ich mir so, warte mal, also das ist so ein bisschen so, wie als würdest du ein Auto verkaufen du würdest quasi für die Reifen 100.000 Euro ausgeben und das Auto dann verkaufen und demjenigen, der dir das ganze Auto verkauft, sagen, ich kann dir nur 5 Euro geben fürs Auto, weil ich habe schon 100.000 für die Reifen ausgegeben. Und derjenige, der es kauft, zahlt dann aber 120 oder 300.000 Euro für das Auto und denkt sich so, ja, cool, aber ich wollte ja eigentlich Auto fahren und dafür kann ich auch andere Reifen nehmen, so. Und das ist so völlig, völlig verrückt. Und das muss tatsächlich immer in der Verhältnismäßigkeit bleiben.
Es gibt wenige, die kommunizieren. Also wir machen das gerade. Aber es gibt wenige, auch von den erfolgreichen Kollegen von uns, die wirklich glasklar kommunizieren, wie Sachen ablaufen können, wie sie teilweise müssen, welche Rahmenbedingungen es gibt, was branchenübliche Gehälter sind, in Anführungszeichen. Das ist ja eine Sache, die machen Amis viel besser als wir. Mhm. Also in Amerika selbst im Angestelltenverhältnis diskutieren die Angestellten untereinander darüber, was sie kriegen und haben dann im Prinzip eine Info, um beim nächsten Gespräch, wo es um Gehalt geht, halt Leverage zu haben, wenn es um die Verhandlung geht. Das heißt, wenn mir ein Kollege nicht seinen Preis nennt, gut, einige nennen ihn, aber wenn ich nicht weiß, für wie günstig einer arbeitet oder wie teuer, dann weiß ich ja gar nicht, wo ich mich einordnen kann. Und das ist ein großer Punkt. Man sollte plus minus wissen, also ich will jetzt nicht sagen, ein Mixu oder ein Judy oder wer auch immer sollen jetzt uns sagen, was sie für die und die Produktion bekommen haben. Das meine ich gar nicht. Ich meine so generell darüber reden, wie Sachen ablaufen können.
Ich glaube, man braucht die Preise gar nicht. Ich glaube, gerade in dieser Zeit...
Man sieht die Goldketten.
Naja, ich glaube, in der Zeit, wo wir jetzt diese Streaming-Offenheit haben und wo es möglich ist, über eine prozentuale Beteiligung nachzudenken, ja, ist es ja eigentlich relativ klar. Ich meine, jeder kann irgendwie zusammenzählen und kann sagen, okay, sagen wir mal, für einen deutschen Song bei 1 Million Streams plus minus gibt's roundabout irgendwas zwischen 3.000 und 3.500 Euro, sage ich jetzt mal. So. Ja. Und das ist zwischen 2.500 und 4.000, das ist wirklich so ein bisschen, kommt drauf an, wo kommen die Streams her, von welchen Streaming-Farmen oder auch nicht sind die irgendwie bei Tidal oder sind die bei Spotify und was ist das für ein Abo-System und so, ne? Aber so es gibt ja trotzdem so einen Durchschnitt und wenn man da, sag ich jetzt mal, mit 3.000 rangeht, ist man, glaube ich, nicht völlig verkehrt. So.
Ja.
Und dann kann man ja rechnen. Und dann kann man ja auch sagen, die Branche sagt, okay, irgendwas zwischen, was haben wir gesagt, zwischen 3 und 8 Prozentpunkten ist irgendwie ein üblicher Satz. Je nachdem, wie hoch ist sozusagen der Anteil des Produzenten auch da dran und sicherlich auch, wie ist so ein bisschen das Erfahrungsstanding, sag ich mal, ne? Also bist du ein Newcomer, der bei einem etablierten Produzenten ist oder ist es ja umgedreht?
Ja.
Und auch, was macht der Produzent vielleicht, ne? Öffnet der dir auch Türen und sagt, ey, komm, wir produzieren was und dann besorge ich auch vielleicht auch noch einen Deal dafür oder was auch immer. Und
wenn man das muss alles in die Kalkulation
genau,
rein.
Genau. Und wenn man das alles da irgendwie mit reinnimmt und dann sagt, okay, dann ist man irgendwie bei diesen, ich sage jetzt, nehmen wir mal Mittelwert von 6%, sondern bei 6 Prozentpunkten von diesen 3.000 Euro pro 1 Million Streams, sage ich jetzt mal. Und dann kommt, das ist so ungefähr das, wo man sagt, okay, das ist so das Minimum, was irgendwie an Beteiligung dann doch fließen sollte, weil man natürlich auch nicht vergessen darf, dass ja der Künstler dann ja noch mit diesem erfolgreichen Song, wir reden jetzt über Streaming Money, aber wenn er ein Fulltime-Künstler ist, dann hat er irgendwie danach noch Werbedeals, dann hat er
Mehrwert,
dann geht er irgendwie auf Tour, dann verkauft er Merchandise. An diesen Sachen bist du im Normalfall als Produzent nicht beteiligt. Und auch das ist etwas, worüber man sehr, sehr genau reden sollte am Anfang, wenn man zum Beispiel mit neuen Künstlern arbeitet, inwieweit man auch als Produzent sagt, du pass mal auf, ich bin Teil dieser Marke. So, ne?
Ja.
Und das und ich will auch an diesen anderen Elementen mitverdienen. Und im besten Fall könnte man sogar darüber nachdenken, wenn man wirklich, sage ich mal, diese Bandbeziehung hat mit einem Rapper oder mit einer Sängerin oder wie auch immer, dass man dann sagt, okay, wir sind halt irgendwie wie QG Rap und Polo oder wir sind wie Will Smith und Jazzy Jeff, so, ne? Und wir sind eine Band und ich bin auch Teil dieser Marke. Also du kannst gar nicht morgen losgehen und kannst irgendwie mit einem anderen Produzenten, dem du dann irgendwie einen Hungerlohn zahlst, einfach weitermachen, weil ich Teil dieses Markenrechts bin. Auch das sind Sachen, über die man durchaus nachdenken kann. Es geht nicht darum, greedy zu sein oder so, ne? Das wirklich nicht falsch verstehen, sondern es geht nur darum zu gucken, was ist die Geschäftsbeziehung am Anfang und wo soll sie hin? Und dann darf man halt nicht vergessen, dass da auch noch ganz viel Geld verdient wird. Das heißt, bottom line, wenn man sagt, wir haben diese 6% und wir wollen auch noch einmal vielleicht für die einfache Arbeit Arbeitszeit kompensiert werden, ja?
Ja.
Das heißt, das muss vielleicht irgendwie als Vorschuss, Buyout, wie auch immer irgendwie kommen. Und on top gibt es dann diese Art von Beteiligung. Ja. Und dann kann man ja ausrechnen, wie viel Geld das irgendwie sein müsste. Und wenn man dann immer noch, wenn dann alle immer noch auf einem Buyout bestehen, dann kann man ja sagen, okay, was ist denn das zu erwartende Streaming-Volumen von so einem Song? Was hat denn dieser Künstler vielleicht so? Und dann kann man sich das da ausrechnen und sagen, das ist dann ungefähr ein angemessenes Buyout. Und dann ist es halt ein Gamble, dann ist es so ein bisschen wie Aktien. Ja, kann sein, dass du dann vielleicht zu viel Buyout bekommen hast. Weil
dann kannst du eine Staffelung machen.
Aber dann ist es ja auch wie eine Beteiligung. Dann ist es...
Ja, aber richtig. Es ist wie eine Beteiligung.
Nur sie ist dann quasi nicht so, sie ist dann sozusagen nicht so so kleinteilig. Ne, man sagt dann, okay, was weiß ich, ab einer Million gibt's nochmal das und so. Ja, aber dem musst du ja auch allen hinterherrennen und dann also
alle 100 Millionen einen Mercedes, eine Mercedes C-Klasse.
Aber du hast jetzt nicht gesagt, in welchem Modellmaßstab.
Ja.
Und ein wichtiger weiterer Punkt, den ich auch noch finde, ist, über was für eine Art von Musik reden wir denn? Also wie hoch ist denn auch die produktionstechnischen Anforderungen da dran? Also ich finde zum Beispiel, reden wir darüber, dass jemand, weiß ich nicht, einen Gospelchor und ein String-Arrangement irgendwie da drin haben will und blablabliblablub, und man irgendwie da eine Woche an diesem Song sitzt, weil das einfach so komplex ist und so viele auch zusätzliche Kosten bedeutet mit Musik, an die man bezahlen muss.
Das ist egal, Bro, die Beat ist Beat.
Nee, Beat ist nicht Beat. So. Also das muss man für sich selber dann halt auch einfach einordnen. Ja. Klar ist es irgendwie, wenn ich in der Welt eines, ich sage jetzt mal, Künstlers ist es vielleicht, also es sind wirklich nicht alle, es sind nur einige. So ist es vielleicht so, dass die sich denken, okay, da geht irgendwie einer auf Splice, holt sich einen Loop und holt sich noch einen Drumloop und packt den zusammen und jetzt will der dann von mir irgendwie, zieht er mich da aus, geldtechnisch dafür.
Das machen ja auch welche, ne?
Das gibt es eben auch.
Und muss man sich auf die Seite der Künstler stellen, weil der Betrug, in Anführungszeichen, der Versuch zu betrügen, wird halt von beiden Seiten gestartet.
Richtig.
Ja, wir kriegen öfter die eine Seite mit, aber wir kriegen inzwischen auch die Leute mit, die in der Session sitzen, wo du dich fragst, Digga, du hast ja wirklich gar nichts gemacht. Also Loops zusammenlegen, das können inzwischen sogar viele Künstler, ne?
Ja.
Sehr viele. Ne, Ariana Grande, das garantiere ich dir, die könnte sich ein paar Drums und so ein Starter-Musik-Loop zusammenlegen. Könnte
klar,
sie.
Klar.
Und sogar draufschreiben.
Ja.
Das heißt, sie braucht keinem 8 Prozentpunkte und 50.000 Euro in die Hand drücken.
Naja.
Das heißt,
sie will halt den Next Shit, sie will halt den
Advanced
genau
Shit,
den sie halt nicht selber kann.
Ja, und den kriegen viele auch in Deutschland. Da gibt's Leute, die sich wirklich Mühe geben, die ausproduzieren über Tage. Und dann heißt es, ja, aber ich kriege auch Beats für 200 Euro.
Genau.
Und das ist aber kein Streicherquartett aus Istanbul mit dabei.
Genau.
Was ich vielleicht sogar vorgeschossen habe. Weißt du, was ich meine?
Ja, genau das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Und das muss in diese Kalkulation alles mit einfließen, die man dann anstellt, um dann Sachen zu verkaufen. Deswegen gibt es sicherlich, wenn man mit einem Künstler irgendwie auf einer Albumbasis zusammenarbeitet, macht es sicherlich keinen Sinn, dann zu sagen, ey, für den Song kriege ich jetzt 753,80 Mark und das und für den kriege ich 2753,70 Euro und für den 10.000. Das ist natürlich irgendwie Quatsch. Da macht man dann sicherlich so einen All-Over-Preis und guckt dann und sagt dann eher mal, ey du, lass uns mal irgendwie gucken, dass wir mal noch so, ich brauche mal noch 2.000 Euro extra Budget, was ich irgendwie ausgeben kann für sowas. Und wenn da nachher was übrig ist, auch fein, kannst das wieder zurücknehmen, aber dass das irgendwie noch da ist und dass ich darüber verfügen kann. Sowas kann man irgendwie auch machen, aber ich glaube, so dieses ganz generische, okay, ein Beat, ich denke mir jetzt einen Preis aus und der Beat kostet dann immer das und das kommuniziere ich allen, kann irgendwie für dich funktionieren, wenn du tatsächlich so arbeitest, dass du keinerlei Zusatzkosten hast und irgendwie mit deinem Laptop da sitzt und sagst, okay, ich mache halt Beats am Fließband so, dann ist das auch faires Ding, aber genau, das muss man halt irgendwie immer mal noch bedenken dabei.
Ich glaube, prinzipiell sollte die Philosophie immer sein, man sollte wissen, welche Optionen es gibt. Mhm. Man sollte wissen, was branchenüblich ist. Man sollte sich umhören, vielleicht ein bisschen was dazu lesen. Da gibt es ja auch einige Bücher, die über Musikbusiness reden. In Amerika ist das lustigerweise ein Ticken anders als in Deutschland mit Masterrechten, Publishing und so weiter. Das ist nicht immer 1:1 gleich wie in Deutschland. Man sollte wissen, wie sich eine GEMA-Beteiligung aufbaut. Mhm. Was ist Text, wie viel Prozent ist Melodie, wie viel Prozent ist Musik? Das wissen ja bis heute Leute immer noch nicht, was auch sehr lustig ist. Man sollte wissen, was einem theoretisch zustehen könnte oder sollte. Und dann auf Basis dieses Wissens sollte man vernünftig diskutieren können mit einem Künstler. Wenn ein Künstler oder wer auch immer, ein Co-Produzent, ein Writer, überhaupt keine Ahnung hat von der Materie, dann wird es immer schwer zu diskutieren. Also wenn ich mit einem Künstler XY rede und sag ihm, ich möchte mit Prozenten beteiligt werden, und er sagt dann, wirst du doch mit der GEMA. Dann kannst du davon ausgehen, dass er keine Ahnung hat, wovon er redet. Dann kannst du dir natürlich die Frage stellen, wie hat er es so weit geschafft? Ich meine, auch ein blindes Huhn, das ist ja das Sprichwort.
Ich glaube, die Frage sollte man sich da nicht stellen. Nee,
sowieso nicht. Aber prinzipiell informieren, was machen die Kollegen, was machen die großen Leute, was machen die kleinen Leute, wie viel gibt's für ein Beat und welche Künstler, vielleicht sich auch einfach mal umhören, welche Künstler diese Wertschätzung gut können. Also vielleicht an die Künstler hängen, die nicht nur einfach erfolgreich sind, die sind gerade voll heiß, sondern einfach an die Leute, die wissen, was es bedeutet, mit anderen Leuten fair zusammenzuarbeiten. Das ist gar nicht so schlecht, weil da macht die Arbeit am meisten Spaß. Und da ist es auch so, dass wenn alle, selbst wenn es am Ende 0 Euro gibt, es gibt Projekte, die haben ein Jahresgehalt bezahlt und machen nachträglich noch Bauchschmerzen. Und dann gibt es Projekte, da hat man fast nichts dran verdient.
Da hat man reingesteckt.
Und freut sich jeden Tag darüber, dass sie released wurden. Mhm. Und denkt sich kein einziges Mal, wieso? Mhm. Weißt du, was ich meine? Dieser Kontrast zwischen Sachen, die fair abgelaufen sind. Natürlich muss jeder für sich selbst entscheiden, was fair ist. Und viele werden auch ein sehr verzerrtes Weltbild haben. Aber solange man die Infos hat, kann man ja immer noch diskutieren. Das heißt, wenn wir beide diskutieren, wenn wir jetzt ein Beat zusammen machen würden, müssen wir beide auf der same page sein. Von wegen, wie ist die Beteiligung, was nimmst du für ein Beat, was nehme ich, machen wir 50-50, hab ich gemixt, hast du gemixt, was auch immer. Mhm. Solange wir die gleichen Infos haben, können wir diskutieren. Das Problem ist, dass die meisten Leute die Infos gar nicht allumfänglich haben. Mhm. Das heißt, wenn ich anfange mit einem frischen Sublabel-Inhaber / Rapper zu diskutieren darüber, Prozentpunkte, dann sagt er ja, Bruder, was für Prozentpunkte? Ja, willkommen in der Musikindustrie. Ich krieg seit Jahren Prozentpunkte. Hier sind 2, 3 Vorlagen von Verträgen, die ich bis jetzt bekommen habe. Lass die bitte umschreiben auf dein Projekt. Da bin ich auch so cool. Den Vertrag, den ich bezahlt habe, schicke ich dann raus und sage, du kannst ihn gerne nehmen. Da steht jetzt nicht Helene Fischer drauf, sondern, das ist ein Beispiel, sondern du kannst ja gerne deinen Namen draufschreiben und deinem Label Anwalt sagen, er soll den so umschreiben, dass er zu euch passt. Mhm. Und übrigens, da steht auch mein Preis drin. Und natürlich, wenn du clever bist, holst du den Vertrag raus, wo der höchste Preis jemals gezahlt wurde. Nee, aber du verstehst, was ich meine. Also es ist immer so, dass du... Und du kannst dich auch hinsetzen. Ich habe mich auch mit Rappern hingesetzt und auch mit anderen Künstlern, die nicht Rapper sind, und habe gesagt, hör zu, so und so läuft das normalerweise ab. Bist du cool mit einer Beteiligung? Und dann kriegst du halt relativ schnell raus. Geht's denn darum, die Wurst zu kaufen und dann sie als eigene verkaufen zu können? Oder geht's denn darum, mit dir zusammen was aufzubauen?
Genau.
Und dann musst du selber entscheiden, hast du Lust, nur ein Credit zu sein? Oder hast du Lust, bei jeder Awardshow mit dabei zu sein und auf der Bühne zu stehen und der Künstler sagt, ohne ihn hätte ich das niemals geschafft? Da gibt's natürlich Leute, die haben das sehr gerne, wenn man denen auf die Schulter klopft. Und dann gibt's Leute, denen ist das egal, Hauptsache die werden bezahlt. Und du musst halt entscheiden, wer du bist. Und um das zu entscheiden, musst du deine Option kennen.
So, besser zusammenfassen hätte ich es nicht können.
Wow, dafür hast du mich eingeladen.
Dafür habe ich dich eingeladen, weil du das so gut kannst wie kein anderer.
Das wusstest du nicht, das war so ein Risiko, mich einzuladen.
Nö, das wusste ich schon.
Dankeschön, das höre ich gerne.
Mein Lieber, wir haben... nicht ganz geschafft, in der Stunde zu bleiben, aber ich fand's super. Ich glaube, dass ganz viele das auch da draußen bestimmt genossen haben, da mal so über Sachen auch zu reden, über die vielleicht auch nicht jeder Produzent so gerne redet. Ja. Bitte jetzt nicht uns schreiben, nicht mir und auch nicht dem lieben Unique, und irgendwie fragen, ja, was ist denn jetzt der richtige Preis? Wer zugehört hat, der richtige Preis, den legst du fest und alle Rahmenbedingungen und Daten, die in diese Kalkulation fließen, waren, glaube ich, in diesem Podcast drin. Also bitte nicht diese wieder einfache Weg, ey, sag mir, was ich für Preis nehmen soll, Frage, sondern...
Und jetzt kommt's. Da muss ich nochmal unterbrechen. Manchmal ist es cleverer, 0 Euro für etwas zu verlangen, aber dafür den größtmöglichen Mehrwert rauszuziehen.
Auch das?
Wenn ich bei einem Künstler, der am Hungertuch nagt, 500 Euro für ein Beat nehme und er das Geld zusammenkratzen muss, hinterlasse ich bei ihm ja auch ein Gefühl von Verbitterung oder irgendwas anderes. Und dann, wenn ich ihm etwas für 0 Euro anbiete und sage, lass das zusammen machen, dein Risiko, mein Risiko, und er zufällig ein vernünftiger Mensch ist, dann wird er ja auch an dich denken, wenn er durch die Decke geht. Hoffentlich. Mhm. Terrace Martin sagt natürlich, dass viele durch die Decke gehen und dann auf einmal vergessen haben, wer ein Saxophon gespielt hat. Aber man kann ja nicht aufhören zu hoffen, dass Menschen doch vernünftig sind, vor allem wenn es darum geht, Musik zu machen, etwas, was idealerweise keine Dienstleistung ist, sondern von Herzen kommt.
Ja, und ich glaube auch, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ich glaube nicht, dass es die Beendigung aller Rap-Projekte von Terrace Martin sein wird. Ich glaube, es ist ein Anstoß und dass viele Künstler auf ihn zugekommen sind und gefragt haben, Bruder, wo ist das Problem? Was kann ich tun?
Ja.
Weil sicherlich auch, man muss ja auch sagen, dass ganz oft man ja gar nicht mit dem Künstler selber redet, sondern mit Managements. Und manchmal der Künstler selber gar nicht weiß, was da jetzt eigentlich genau verhandelt wurde und ihn es auch gar nicht so interessiert, weil, und das ist auch immer so dieser Elefant im Raum, der dann da ist, wenn man in so einer Session mit einem Künstler ist, gibt es ja dann immer irgendwann diesen Punkt, wo man dann über Geld redet und das ist eigentlich irgendwie immer so ein komischer Awkward-Moment. Und irgendwie ist es immer nicht cool, weil es den Vibe killt, was irgendwie Quatsch ist, weil wir müssen uns allen nichts vormachen, alle wollen davon irgendwie leben. Deswegen ist es auch okay, darüber zu reden. Und
man muss darüber reden.
Man muss darüber reden, ganz wichtig, weil wenn man nicht darüber redet, wird es noch viel schlimmer. Und vor allen Dingen, wenn man erst darüber redet, wenn quasi die Arbeit schon getan ist, weil dann ist im Prinzip die Interpretation, kann dann völlig auseinandergehen von dem, was man irgendwie eigentlich gewollt hat und was der andere gewollt hat. Deswegen redet am Anfang drüber. Und wenn ihr dann feststellt, ihr kommt nicht zusammen an der Stelle, dann ist es auch okay. Also dann kommt man halt mal nicht zusammen und dann kann man nicht zusammen arbeiten. Dann hätte es auch so oder so nicht funktioniert, glaube ich.
Ja, man sollte nie sich komplett durchprügeln lassen von irgendwelchen Business-Aspekten. Also wenn irgendwas sich gar nicht richtig anfühlt und du davon ausgehen kannst, dass da irgendjemand nicht nur am längeren Hebel sitzt, sondern den Hebel auch regelmäßig betätigt, dann kannst du auch einfach Nein sagen. Das ist ja für viele Leute auch ein sehr befreiender Moment. Wenn man einfach mal sagt, ganz ehrlich, den Beat kriegst du nicht. Natürlich, wer macht das am Anfang, der ins Game kommt und anfängt, irgendwelche Beats zu platzieren? Ich würde auch jedem davon abraten, das nicht zu machen, am Anfang vor allem. Aber irgendwann, und das kann bei jedem unterschiedlich sein, bei mir hat es relativ lange gedauert, der Tag, an dem du Nein sagen kannst oder Nein sagen möchtest, kann ein sehr guter Tag sein für viele Leute.
Auf jeden Fall. Siehst du, jetzt habe ich doch noch eine Frage hier draufstehen. Und die frage ich dich jetzt trotzdem noch, die kriegen wir noch unter. Wenn man dann sozusagen noch keinen Vertrag in der Hand hat, ne? Also die Realität ist einfach die, dass du eigentlich, also so kenne ich das ganz oft, Sachen kommen raus, auch in Amerika kommen Sachen raus und dann wird entweder ganz kurz vorher über Verträge geredet oder erst nachdem sie überhaupt rausgekommen sind.
Ja.
Das heißt, aber in einer perfekten Welt, in der man mit einem deutschen Künstler redet, wo man direkten Zugriff auch auf den Künstler oder das Label hat, und es gibt noch keinen Vertrag, wie handhabst du das dann mit den Masterfiles rausgeben? Also, weil am Ende, du besitzt ja die Files. Wenn du sie selber mixt, hast du irgendwie, oder du musst es dann noch zum Mastering Engineer schicken, und das ist ja der Moment, wo du sozusagen dann dein File losgibst und dann sagt der Mastering Engineer, in dem Fall der gute Lex, der sagt dann, okay, mich bezahlt das Label, Die bezahlen ja,
Lex,
mich.
Lex kriegt immer sein Geld.
Genau, der Lex kriegt
also immer. Also in 99% der Fälle kriegt er sein Geld. Der ist ja fein raus, der muss ja nicht. Genau. Der hat ja keine schlaflosen Nächte.
Ah doch, der hat aber auch genug schlaflose Nächte.
Ja, sicher.
Aber genau, das heißt, in dem Moment ist es dann ja weg, weil in dem Moment, wo es Lex auf dem Tisch hat und es mastert und es zum Kunden schickt, ist das Masterfile weg. Das heißt, dein Druckmittel, außer das Rechtliche, dass du im Nachhinein dafür sorgen könntest, den Song wieder runternehmen zu lassen, blablabla, alles, was wir vorhin hatten, ist ja aber erstmal weg, das größte Druckmittel. Ist das überhaupt sinnvoll, das als Druckmittel zu benutzen und dann zu sagen, ey, sorry, also solange bis ich ja keinen Vertrag habe, kriege ich keine Masterfiles von mir, was nämlich, glaube ich, schwierig ist, weil in der Realität muss es meistens sehr schnell gehen, Songs werden gemacht im Vibe, sollen rauskommen, dann voll, dauert das ewig mit den Verträgen und man schickt Sachen raus und ich habe es eigentlich noch nie erlebt, so richtig, dass ich Verträge hatte, bevor ich da irgendwie was rausgeschickt habe.
Das ist eine sehr gute Frage, sehr komplexe Antwort. Ich versuche es kurz zu fassen. Wenn man anfängt, also wenn man relativ weit am Anfang ist seiner, ich nenne es mal Karriere, dann sollte man immer gucken, dass man alles vertraglich abgesichert hat. So, bevor du einen Masterfile rausschickst oder eine fertige Version, was auch immer, rausschickst, solltest du gucken, dass zumindest per E-Mail oder keine Sprachnachricht, am besten schriftlich irgendwo drin steht, welche Rahmenbedingungen erfüllt sein müssen. So, wenn du das hast, ist es schon mal gut. Und jetzt kommt der Punkt. Wenn man ein gewisses Level erreicht hat von Produktionsqualität, Business Standing, nenn es wie du möchtest, ist das so, dass ich zumindest keine Angst mehr habe, dass irgendwas Großes passieren kann, weil ich das große Privileg genieße, wie wahrscheinlich auch du und sehr, sehr viele unserer Kollegen. Wenn es hart auf hart kommt, ist die erste E-Mail eine nette E-Mail von uns und die zweite vom Anwalt. Und wir haben das Recht auf unserer Seite. Angenommen, es ist immer so, dass das Recht auf unserer Seite ist. Und da haben wir ja in Deutschland eine relativ durchsichtige Rechtslage, was das angeht. Wenn ein Song einfach released wird, kannst du theoretisch innerhalb von 3 Tagen, außer es ist Wochenende, den Song runternehmen lassen. Mhm. Oder nachverhandeln. Gut, hinterlässt du dann verbrannte Erde, wenn du auf einmal 3.000 Euro willst und der Labeltyp hat eigentlich nur 1.000 eingerechnet? Natürlich, aber dann ist es halt auch sein Problem. Und wenn man ganz ehrlich ist, wenn man es nicht geschafft hat, im Vorfeld Sachen zu besprechen und das Gespräch nach Release dich vom Stuhl haut, dann soll es sowieso nicht sein. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Sehr guter
Punkt. Ich hab aktuell so ein Beispiel gerade mit einem sehr guten Freund einen Song produziert und die Änderungen mussten immer über Nacht passieren. Wir brauchen, Dicker, die Vocal muss das, der Song muss das, der Beat, die Gitarren, bitte also, keine Drums, bitte Drums.
Ich weiß, du hast echt, ey, Bruder, aber es ist echt cool, wenn du das noch bis, ey,
genau, ey, genau so.
Jetzt, kannst du das jetzt gleich machen vielleicht?
Genau. Meine 100-fache Bitte, die Label-Copy rüberzuschicken, damit ich mich eintrage in die Instrumente, damit ich die GVL richtig abrechne, die wurde komplett ignoriert. Meine Bitte, also unsere Bitte, über Produktion und Punkte zu diskutieren, wurde ignoriert. Und jetzt nach Release, wo der Song nicht besonders gut läuft, heißt es, ja, Bro, aber du siehst doch, dass der Song nicht gut läuft.
Ja.
So. Ich kann und mein Kollege auch, wir können natürlich sagen, das ist unser Preis, Punkt. Weil die Person, die das macht, weiß auch, dass der Song theoretisch sonst runter wäre. Die Frage ist, macht man das dann? Macht man nicht? Man sollte sich immer im Vorfeld einigen. Das kann ich jedem nur empfehlen, weil verbrannte Erde wird vor allem hinterlassen, wenn man nachträglich mit, genau wie du es eben gesagt hast, 2 komplett verschiedenen Narrativen an eine Diskussion rangeht. Mhm. Wenn du glaubst, du wurdest abgezogen und der Labeltyp einfach nur zu busy war, um mit dir zu quatschen, dann sind das 2 komplett verschiedene Narrative und die kommen niemals zusammen. Weil niemals wird einer akzeptieren, dass ein Newcomer, ich sag mal, x-tausend Euro zahlen muss für eine Produktion, obwohl dein Preis bekannt ist, in der ganzen Industrie. Alle wissen, was sie zahlen müssen. Dann kommt ein Newcomer und dann heißt es auf einmal, ja, aber so viel hatten wir nicht vorzuzahlen. Ja, dann lass das doch vor Release klären, der Song ist schon draußen. Ja, aber der läuft nicht gut. Ja, ist auch egal. Hast du Pech gehabt.
Ja.
Natürlich, hat man sich dann die Tür zugeschlagen? Vielleicht.
Ja.
Ist es egal, weil es Millionen von Türen gibt, theoretisch? Ja, vielleicht.
Es gibt eigentlich noch ein totales Totschlagargument für dieses, das unbedingt vorher zu klären. Und das ist nämlich das, was du auch sagst, diese Narrative. Also wenn du vorher, es muss ja gar nicht, geht gar nicht darum, dass du ein unterschriebenes, mit Siegel versehenes Vertragsexemplar zu Hause hast, ne? Aber zumindest dieses darüber zu reden und zu sagen, das und das sind die Eckpunkte und die auch in irgendeiner Form schriftlich festzuhalten, das muss nicht unterschrieben sein, aber dass zumindest es eine E-Mail gibt, weil, also ich
E-Mail,
selber.
Kann ich jedem empfehlen, E-Mail.
Weil ich selber weiß, aus eigener Erfahrung als Labelchef, wie oft ich sozusagen, auch einfach aus fehlender Zeit jetzt irgendwie dann wieder so einen Vertrag aufzusetzen, so weißt du, wo die sich, den sich keiner durchliest, weil sich alle irgendwie klar sind und alle sind cool und alle wissen, was sie wollen. Und trotzdem weiß ich dann manchmal nicht mehr ganz genau, ey, warte mal, was haben wir da jetzt ausgemacht genau? Oh, genau. So. Und dann gucke ich in irgendwelchen WhatsApp-Verläufen und so, wenn ich dann die Abrechnung mache und denke so, oh, ist eigentlich Panne. Aber deswegen ist es wahnsinnig wichtig, das irgendwo schriftlich festzuhalten.
Genau.
Weil, wenn du nämlich, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Der Song kommt raus und er geht durch die Decke. Dann wird auf jeden Fall eintreten, weil man vorher nicht darüber gesprochen hat, wie man das verteilt, dass du dich immer irgendwie unterbezahlt fühlst.
Ja.
Und wenn das Track schlecht läuft, dann wirst du das...
Ist es mir egal.
Dann ist es dir irgendwie egal und der andere wird das Gefühl haben, dass du ihm irgendwie entgegenkommen müsstest. Aber am Anfang...
Sehr gut formuliert,
aber am Anfang sind alle eigentlich mit einer relativ klaren Erwartungshaltung von mal sehen, was passiert, gestartet
ja,
und haben gesagt, ey, irgendwie sitzen wir alle zusammen im Boot, das sind die Rahmenbedingungen und jeder soll irgendwie nicht abgefuckt sein und ey, jeder soll irgendwie zufrieden sein, das ist so das, was man immer sagt, ja, alle sollen sich gut fühlen und so und deswegen davor darüber reden, danach kann gar nicht zu der Zufriedenheit von allen funktionieren, es sei denn, du kennst dich so lange und du bist einfach so und beide treffen sich und sind irgendwie auf demselben kommunikativen Level und sowas. Aber ich glaube,
das ist die Seltenheit.
Das liegt aber tatsächlich in der Natur der Sache, wenn man vorher nicht drüber redet. So,
ja. Wir sind alle sehr beschäftigt. Das heißt, das kann auch einfach untergehen alles.
Genau. Deswegen einmal kurz dann auch wirklich den Mut zusammennehmen, wenn es vielleicht irgendwie ein unangenehmes Gespräch sein sollte. Sagen, ey, da will ich jetzt drüber reden. Lass uns mal kurz klären. Nur die Rahmenbedingungen. Gibt es eine Beteiligung? Gibt es ein Buyout? Wenn es ein Buyout gibt, wie hoch ist der Buyout? Wenn es eine Beteiligung geben soll, wie hoch soll die ungefähr sein? Und das reicht ja schon mal. Und alles andere kommt danach.
Ja.
Unique.
Definitiv.
Es war wunderschön.
Da stimme ich dir zu.
Folgt alle dem lieben Unique. Folgt seinen Produktionen. Und gebt ihm nur Aufträge, die gut bezahlt sind mit Punkten. Haben wir festgehalten.
Und fangt an, die Songwriter zu bezahlen für Sessions.
Oh ja. Next point. Aber
ja.
Da werde ich mal mit dem Songwriter drüber reden. Das habe ich mir auch schon vorgenommen
sehr guter Punkt.
Als nächstes, weil die ja auch im Rap- und Hip-Hop-Kontext und Pop-Kontext sowieso auch immer wichtiger werden. Habe ich mir sagen lassen.
Spricht sich langsam rum, ja.
In diesem Sinne, gehabt euch alle wohl. Schaltet ein zur nächsten Folge. Es gibt schon einen neuen Gast und die Folge mit Lukas machen wir auf jeden Fall. Also wer noch Fragen hat zum Thema Schall, Absorber, Schnulli, Akustik, der schreibt mir.
Ich schreibe dir auf jeden Fall. Ich habe ein paar Fragen.
Achso, ja, schreib. Du kannst die Fragen natürlich auch loswerden. Ja. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Das war Beats und Treats. Mein Name ist The Breed, Deutschlands nerdigster Producer-Podcast. Bis zum nächsten Mal.